Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoschek, Alexander Hoaxmaster und Sven Rutloff.
Guten Abend, liebe Hörer. Wir haben Freitag, den 13. September 2013. Wir sind zugeschaltet aus da, wo ich bin, aus der Stadt, wo ich meine erste Heroinspritze gesehen habe, zugeschaltet der unvergleichliche Alexander the Hoaxmaster.
Wunderschönen guten Abend, du hast sie aber nicht bei mir gesehen, möchte ich an der Stelle anmerken.
Und aus der Stadt, in der Kokain als Grundnahrungsmittel gehandelt wird, zugeschaltet der wunderbare Sven Grinning Cat Rutloff.
Einen schönen guten Abend. Und wer uns da so eingeführt hat, ist unser diskordianischer Hohepriester des Boulevards, unser rasenskeptisch-anomalistischer Reporter aus Herne, Sebastian Bartow Bartoschek.
Hi, Liris.
Ich möchte an der Stelle auch mal unsere Hörer in den Nachbarländern Österreich, Schweiz, im osteuropäischen Raum und auch die Hörer weltweit zu dieser Sendung begrüßen.
Gibt's die? Sehr wichtig, das kam bisher immer zu kurz. Ich habe auch Protestmails aus Südindonesien bekommen, dass das so auf Dauer nicht weitergeht. Deswegen finde ich es einen ganz wichtigen Aspekt, Alexander, den du da gerade zu Beginn des heutigen Abends in die Runde wirfst. Danke.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es die gibt, aber wenn es die denn gäbe, wäre es ja total unnett, die nicht zu begrüßen,
Sven. Vítam tak v Polsce. Mám nadzieję, že może jeden lub dwa słuchacze z Polski dzisiaj też tutaj włączyli do Psychotalka, który dzisiaj ma temat narkotyki.
Es könnte sogar tatsächlich sein, dass eine weitere polnischstämmige Person heute zuhört. Das hatte sie mir eigentlich mal gesagt. Das wäre jetzt sehr lustig, Sebastian.
Ja, ich hoffe das. Ich war ja jetzt letztes Wochenende erst in Polen. Und es ist immer noch polnisch.
Ja. Welche Überraschung.
Ja, du bist multilingual. Sprachen sind immer gut.
Ja, vor allem, wenn man sie spricht.
Ja. Was haben wir denn heute vor, Kinder? Wir sind jetzt live, wir sind nicht mehr in der Pre-Show. Wir müssen jetzt so ein bisschen so tun, als ob wir wissen, was wir tun.
Als ob wir ein Programm hätten. Ja, wir haben ja zumindest angekündigt, haben wir eine Sendung zum Thema Drogen. Ja.
War das bei euch in der Schule früher auch so, dass der Rallye-Lehrer immer sagte, und wenn euch einer fragt, dann sagt nicht, wir machen Drogen?
Hä?
Das hat unser Rallye-Lehrer gesagt, weil in Rallye bei uns in der Mittelstufe regelmäßig Drogen-Thema war.
Ach, nö, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich kann mich an den Religionsunterricht sowieso nur relativ dunkel erinnern, ehrlich gesagt. Nee,
an den Religionsunterricht kann ich mich eigentlich ganz gut erinnern, vor allem deswegen, weil ich ja auf einem katholischen Gymnasium war, damals evangelisch war und unsere Religionslehrer ungefähr jedes Jahr wechselten, weil die es an der Schule nicht mehr ausgehalten haben.
Wegen dir jetzt, oder?
Ja, genau, wegen mir. Ich bin ja als Querulant bekannt und in der Schule war ich noch viel schlimmer als heute. Aber Drogen haben wir, glaube ich, auch nie behandelt irgendwie im Unterricht. Ich kann mich an keinen Unterricht erinnern, wo wir irgendwie mal was zu Drogen gemacht hätten.
Was wir gemacht haben, so in der Mittelstufe, kennt ihr das, wenn man sich so hinhockt und hechelt?
Ja.
Und dann ganz schnell aufsteht und gegen den Handrücken bläst. Liebe Hörer da draußen, nicht nachmachen.
Nee, ich kenne nur das, wenn man dann quasi von hinten einen hält in den Arm und dann schnell hechelt, dann die Luft rausdrückt und dann ist das ganz lustig, weil dann kippt der um.
Ja, genau. Das kannst du auch machen, indem du in der Hocke hechelst, aufstehst und dann gegen die Hand sozusagen pustest, ohne dass die Luft entweichen kann. Das hat den gleichen Effekt.
Kann natürlich zu Hirnschäden führen, meine Lieben, da draußen. Ja.
Warum sollte man sowas tun? Oder,
also, weil alle das machen und das cool ist. Nein.
Ach so, ja. Lemminge. Was eine Sage ist, Lemminge machen das nicht.
Genau, das hat Walt Disney erfunden.
Ja, Walt Disney hat das erfunden, genau.
Mit den Lemmingen. Alte Sexist und Nazi-Freund.
Sagt man das so als...
Also
Nazi-Freund
stimmt. Ach so. Und Sexist sagt man in feministischen Kreisen.
in denen du ja regelmäßig unterwegs bist.
Ich regelmäßig trolle, ja. Ich bin wobei, also ganz kurz Stopp und ernsthaft dazu, ich habe zu dem Thema eine unglaublich gute Diskussion, und das lag gar nicht an mir, wie man denken kann, mit der wunderbaren Grünkariert geführt im letzten Podcast, die sich wirklich mal auf meine Argumentation zu verschiedenen Themen eingelassen hat. Das fand ich echt groß von ihr, muss ich mal echt sagen.
Das ist auch eine ganz nette.
Ja. Mhm.
Schweigen.
Grüße an Grünkariert.
Genau.
Hyperventilieren, ja, das meine ich.
Martin natürlich auch.
Ja. Der Elektrobier schmeißt in den Chat, ob ich hyperventilieren meine. Ja, das ist das so im Prinzip, genau.
Aber nochmal, im Moment, das habt ihr jetzt aber nicht als Teil des Unterrichts damals gemacht, sondern das war halt einfach nur so in, als ihr in der Schule wart.
Dass ja. Das haben wir dann im Keller gemacht.
Wir hatten ja keine Drogen zu der Zeit.
Genau.
Die kamen ja alle später.
Und was ich ja mal gemacht habe, kennt ihr das, dass wenn er in das Alter kam, wo man dann in die Diskotheken ging, man immer in die Diskotheken ging, in die die Eltern nicht wollten, dass man geht und dann immer als Argument angeführt haben, dann lass aber nicht dein Getränk offen rumstehen, weil da machen die dir Drogen rein.
Ach Gott.
Kennt ihr das?
Ja, ich kenne das.
Moment. Und ich kenne das nicht, aber...
Ich habe, ihr glaubt gar nicht, wie viel Cola-Gläser ich zu der Zeit habe verschalen lassen in irgendwelchen Diskotheken, in der Hoffnung... Naja, gut. Wir wollen ja ein bisschen ernsthaft über Drogen
reden. Ich saß im Jugendhilfeausschuss für eine Partei und da hatten wir, das ist jetzt kein Fake, da hat die stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, eine ältere CDU-Dame, die ich wirklich sehr geschätzt habe an sich für ihre Fachlichkeit, wenn es dann darum ging, wie man Drogenprävention machen könnte, politischerseits, immer gesagt, das Wichtigste ist ja, dass die Kiddies in den Diskos ihre Getränke zuhalten. Kein Scheiß. Das hat die einmal im Jahr, als es dann um das Thema Drogen ging, im Jugendhilfeausschuss gebracht als ernsthaften Vorschlag. Und alle CDUler, wie das so CDUler machen, nickten dann mit ganz salbungsvoller Miene, ja, das ist wichtig.
Wobei man heute sagen muss, bevor da die Kommentarzeile überläuft, es gibt ja inzwischen diese K.O.-Tropfen-Geschichten. Insofern hat sich das scheinbar so ein bisschen gewandelt.
Darum ging es ja nicht, ne?
Klar.
Wobei mit den K.O.-Tropfen gibt es ja auch genug Untersuchungen zu, dass das auch wiederum nicht so verbreitet ist, wie die Medien oder wie man das so von der Risikowahrnehmung her so verstehen möchte, weil es wohl in den meisten Fällen so ist, dass was man auch immer da in das Getränk reinmischt, meistens einen ziemlich starken Eigengeschmack hat. Und dass es in den meisten Fällen in den Situationen ohnehin schon reicht, dass das stark alkoholische Getränke sind. Also wenn es jemand darauf anlegt, sozusagen das Ganze als Daytrap-Drug irgendwie zu verwenden, ist es eigentlich Overkill. Also ich weiß von einigen Untersuchungen, die mal diesen ganzen Fällen nachgegangen sind und wo in den meisten Fällen dann eigentlich relativ klar war, da waren keine speziellen Chemikalien im Einsatz. Also nicht jetzt, um hier eine bewusste Alkoholisierung von potenziellen Geschlechtspartnern irgendwie da zu verharmlosen.
Ich kenne jemanden, dem das wirklich passiert ist. Ich habe das immer für eine Urban Legend gehalten.
Also eine komplette Urban Legend ist es nicht, aber es passiert deutlich weniger, als man so...
Medienberichten
zu verarbeiten. Also es ist einem Bekannten, das ist also wirklich jetzt Ersthandbericht, nicht der Kollege eines Kollegen, Ersthandbericht in Düsseldorf passiert und waren Benzodiazepine.
Mhm. Okay.
Der wurde müde und dann sagte eine, die er kennengelernt hatte, komm, dann fahre ich dich noch nach Hause, so, ne? Weil, ne, du kannst nicht mehr fahren, so fertig wie du bist. Und er dachte, boah, das ist aber nett, ne? So, kann ich alles soweit nachvollziehen und wachte am nächsten Morgen in seiner Bude auf und die war zu einem großen Teil leergeräumt. Mhm. Ist dann zum Kreis, also dann zur Polizei, die haben ihm das erstmal nicht geglaubt wohl, ne? Dachten hier so, ne, bla bla. Und dann hat eine Blutanalyse tatsächlich ergeben, Benzodiazepine. Mhm.
Ja. Die du ja relativ gut auch auflösen kannst.
Also die du vor allem relativ problemlos bekommst, ne?
Ja, genau. Ja.
Also wenn für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was es ist. Benzodiazepine sind Beruhigungsmittel, werden schon mal gerne gegeben, um Menschen das Durchschlafen zu ermöglichen. Und viele Hausärzte geben das sehr gerne bei dem Verdacht auf psychische Störungen.
Beliebiger Art, muss man an der Stelle leider sagen.
Das hätte ich jetzt, genau, ja, das wollte ich. Danke.
Entschuldigung.
Nee, ist ja richtig.
Wir hatten eigentlich in der, als wir uns über die Sendung im Vorfeld mal unterhalten hatten, gesagt, ja, wir machen ja normalerweise so ein psychologisches Thema zum Einstieg. Manchmal haben wir auch insgesamt für die Sendung Interviewpartner mit dabei. Das haben wir jetzt beides nicht so richtig, diese Sendung. Als psychologisches Thema hatten wir mal so ins Auge gefasst, Zwangsstörungen und ähnliches. Ich habe dann den Fehler gemacht, in der Pre-Show dann mal zu erwähnen, naja, auf das Thema werden wir ja ohnehin kommen, wenn wir über Abhängigkeit reden, und wäre fast von meinen beiden Kollegen hier gelüncht worden. Insofern können wir das Thema ja trotzdem mal aufgreifen, um dann schon mal die Abgrenzung zu machen, weil gerne natürlich mal Abhängigkeit dann später auch im Zusammenhang mit Drogen in Nähe von Zwangshandlungen gerückt wird. Wo ist denn da der Unterschied?
Also erstmal ist ein Zwang unabhängig von einer wie auch immer berauschenden Substanz. So, das ist ein Unterschied. Ich habe also keine Substanz, sondern ich habe, ich entwickle über die Zeit das Bedürfnis, so kann man das vielleicht sagen, das Bedürfnis, eine Handlung, von deren deren Unsinnigkeit ich oft weiß.
Eigentlich immer, das ist doch ein diagnostisches Kriterium, dass du weißt, dass die Handlung unsinnig ist. Das ist ja gerade das Perfide an Zwangsstörungen.
Ja, das dachte ich. Und dann habe ich letztens mal jemanden hier sitzen gehabt, der Zwangsgedanken hatte.
Okay, die fallen raus. Okay,
und genau. Dann löst sich das so ein bisschen auf, weil der seine Gedanken als sinnhaft erlebt hat und in guten Momenten klar hatte, dass dieses Dauergrübeln tatsächlich das eigentliche Problem ist und nicht, dass er den Gedanken nicht zu Ende führen kann. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja. Also ich ja.
Ja, das, also, ne, so wie ich das ja auch, wenn ich mich nicht so grob erinnere, das ganze Thema mit Zwangsstörungen, dass es ja vor allem das ist, dass ich im Grunde eine, wie auch immer geartet, psychische Spannung aufbaut, die dann eben aufgelöst wird, dadurch, dass ich entweder Zwangsgedanken habe, das heißt, ich kann mich im Grunde, wenn ich dann eben grüble, hat das auch eine gewisse ich hatte jetzt was kathartisch gesagt, ne, aber eine entspannende Wirkung letztendlich, beziehungsweise natürlich wesentlich häufiger Zwangsstörungen im Sinne von Zwangshandlungen. Wenn ich halt bestimmte Handlungen ausführe, also das Typische, was hier immer auch immer so gerne dargestellt wird, Kontrollzwänge, ich muss wirklich x-mal nachgucken, ob ich jetzt die Tür wirklich abgeschlossen habe, das Licht ausgemacht habe, wie auch
immer. Weil das X definiert ist sehr oft, ne?
Ja, genau.
Das X ist definiert, also die Anzahl, wie oft.
Ja, genau. Ja, klar.
Hat dann meist noch so eine magische Bedeutung, ne?
Und was halt auch ganz entscheidend ist, wenn man mit Patienten spricht, die Zwangsstörungen oder sagen wir mal Zwangshandlungen ausführen müssen, dann kommen wir weg von den Zwangsgedanken. Das Kontrollieren, ob die Wohnungstür abgeschlossen ist, das ist ja noch nicht mal so, dass das oder das, was dann auffällig ist, sondern was die ja ganz oft machen müssen, ist die Tür 7-mal auf und zuschließen. So, also auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, habe jetzt nicht mitgezählt, ne? Aber sowas. Oder auch beim Licht ausschalten, dass es eben nicht genügt, das Licht auszumachen, sich zu vergewissern, dass das Licht aus ist, sondern dann eben den Lichtschalter mehrfach zu bedienen.
Das wäre ja auch sinnvoll sozusagen, ne?
Das ist genau der Punkt.
Zu machen, ja.
Und das war das, was ich eben eingeworfen habe, dass da dann tatsächlich den Menschen, die darunter leiden, sehr wohl bewusst ist, dass es Quatsch ist. Aber du hast es gerade schon gesagt, Sven, sie so starke innerliche Anspannung haben auf der einen Seite, dass sie das ausführen. Das zweite ist, was es auch sehr häufig bei Zwangshandlungen gibt, ist die Angst davor, dass etwas Schlimmes passiert, wenn sie es denn nicht tun. Mhm. Und das kann Tod von Verwandten, Untergang der Welt tatsächlich, ein Flugzeug, was abstürzt, tatsächlich sein. Also es gibt Fälle, wo jemand das mal nicht gemacht hat und dann ist irgendwo in Indonesien ein Flugzeug abgestürzt. Und dann sagt dieser Zwangspatient, ich muss das machen, weil wenn ich das nicht mache, stürzt wieder irgendwo auf der Welt ein Flugzeug ab und ich bin für den Tod von 300 Menschen verantwortlich. Ja. Obwohl sie wissen, eigentlich von ihrer Ratio her, dass es Blödsinn ist und dass es eben in großer Abgrenzung zu den meisten anderen psychischen Erkrankungen ist das so, dass man dass es da den Menschen bewusst ist, dass es eigentlich Quatsch ist, was sie tun. Das macht es nochmal schlimmer, weil das den Leidensdruck in der Regel nochmal erhöht, den diese Menschen haben.
Wo ich übrigens finde, dass das filmisch bisher am besten umgesetzt ist, wo ich das jemals gesehen habe, war bei Scrubs. Da hat Michael J. Fox einen Dr. Kevin Casey, glaube ich, gespielt. Einen brillanten Arzt und ich sag mal so den Konkurrenten ein Stück weit von Dr. Cox. Und der hatte tatsächlich eine Zwangsstörung. Und da wurde sehr, sehr schön genau diese Fatalität dargestellt, ne? Dass er sich dann die Hände wusch nach der OP und hier Turk dann bei ihm stand und Casey sagte, gehen Sie schon mal, ich werde hier noch länger brauchen. Und fängt dann an, halt seine Handwaschprozedur, also auch das, ne, hochstrukturierte Abläufe, die immer gleich ablaufen müssen und keinerlei kleinste Abweichung dulden. Und er ist dann, das war richtig schön gezeigt, du sahst dann, wie er auf das Papier aus diesem Papierspender etwas anders rauszog und dann völlig durchtilte, weil er wusste, jetzt muss ich den ganzen Scheiß von vorne machen.
Ja,
maximal
ja.
Unzufrieden war, oder ne, wirklich, man ihm ansah, das hat er toll gespielt, der Michael J. Fox. Man sieht ihm an, er weiß, das ist Bullshit, aber er muss es jetzt machen.
Ja, das ist, ja, das ist genau das, genau, wenn eine Handlung dann auch unterbrochen wird, reicht es nicht weiterzumachen, sondern man muss wieder von vorne mit dem Ritual beginnen.
Spannenderweise dachte ich immer, das wäre eine Sache, die, oder so ist es auch im ICD-10, also im Diagnostikmanual vorgesehen, eigentlich für ältere Menschen. Ne? Ich habe aber in meiner Tätigkeit ab und an tatsächlich jetzt auch schon Kinder, die Zwangshandlungen folgen. Ja, was dann total bitter ist zu sehen, weil du es bei Kindern lange Zeit, wenn du das Kind neu hast, nicht im klassischen Sinne ernst nimmst darin, sondern denkst, es wäre so ein Manierismus oder sowas. Ne? Dass du dann rallst, der kann das gerade nicht unterbrechen.
Ja. Kugelschreiber klickern ist auch so ein Ding. Gibt es auch ganz oft. Und es wird mehr. Auch das habe ich häufiger schon gehört und auch gelesen. Ja, also mal einmal an- und ausschalten oder dreimal dann, damit das Licht ausbleibt, damit beginnt es und das steigert sich dann halt immer weiter. Dann müssen es 7-mal sein, dann müssen es 9-mal sein. Und
ist das so? Das wusste ich nicht.
Das gibt es durchaus, ja, dass das wächst. Also dass die Anzahl.
Hast du eine Zahl dazu zufällig?
Nee, ist aus dem Kontext von befreundeten Therapeuten, die das beschrieben haben, die den Patienten beschrieben haben, wo das dann der Fall war, wo es also mit zweimal Klickern am Kuli angefangen hat und dann hat sich das immer weiter gesteigert und war dann eben so, dass die auch der Zeitbedarf, um diese Zwangshandlung auszuführen, dann ja auch einen ganz starken Einfluss auf das Leben hat. Also irgendwann müssen diese Menschen früher morgens aufstehen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen, ja, weil der Umfang der Zwangshandlung halt so groß geworden ist.
Da hat dann der Kollege Rutloff doch recht, da ist dann natürlich doch eine Schnittmenge zu einem Suchtkranken, wo man als ein Kriterium von, das heißt ja nicht Sucht, es gibt ja keine Sucht im ICD-10, als ein Kriterium vom Abhängigkeitssyndrom hat, kann nicht mehr an normalen sozialen Abläufen teilnehmen.
Ja,
beziehungsweise stimmt. Kommt drauf an, ne, bei der Zwangshandlung, ich meine, es hat dann auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Tagesplanung, ob das dann so weit geht, dass es eben wirklich nicht mehr für ein ordentliches soziales Zusammenleben, ob das nicht mehr funktioniert, ist mit Sicherheit von der Art der Zwangshandlung abhängig und vom Ausmaß, aber klar.
Also ich stimme dir da schon zu, Sven, dass eben da eine große Schnittmenge ist, also dass der Raucher, der muss halt rauchen, also der Zwang entwickelt sich aber da eher auf einer physiologischen Ebene dann letztendlich,
genau.
Ne? Weil der Nikotinspiegel sinkt. Ne, genau. Sebastian, rauchst du eigentlich nach dem Essen, Sebastian?
Ich bin eher jemand, der tatsächlich eher in die Schnittmengen Richtung Zwang geht. Also es ist so, ich rauche im Alltag ganz oft nur eine einzige Zigarette am Tag.
Okay.
Und zwar nach dem Schlafanzug anziehen, vor dem Zähneputzen. Dieser Ablauf ist aber so gut wie unstörbar. Also ich bin schon tatsächlich im Schlafanzug zum Kiosk gegangen, um mir diese eine Zigarette zu besorgen.
Wobei das ja schon, also was ich daran paradox finde, ist, das heißt, du putzt ja die Zähne und dann gehst du schlafen.
Nein, genau.
Also das ist ja eigentlich, also Nikotin ist ja eigentlich eher anregend, ne? Physiologisch ja, gesehen.
Physiologisch schon, aber in der subjektiven Wahrnehmung ist Nikotin entspannt.
Ja. Ja, aber es wirkt halt ganz klar anregend. Was mich halt wundert, ist, dass du offensichtlich ja dann den Nikotinspiegel also das ist ja definitiv komplett abgebaut über den Tag. Also viele Raucher berichten ja davon, dass sie, das habe ich ja natürlich auch immer erzählt und geglaubt, so nach dem Essen schmeckt die Fluppe halt besonders gut.
Konnte ich nie. Finde ich ganz eklig, nach dem Essen an zu rauchen.
Und das hat, aber das Tolle daran ist ja, das hat mir dann mein Arzt, ich habe ja mal einen Kurs zur Tabakentwöhnung gemacht, und der hat mir das dann erklärt, da habe ich aber dann schon nicht mehr geraucht. Der Zusammenhang ist ein anderer, ne? Dadurch, dass du isst, baut der Körper durch die Verstoffwechslung des Essens, sinkt der Nikotinspiegel ganz drastisch, also nach der Nahrungsaufnahme. Und das ist der Grund, warum man nach dem Essen gerne rauchen möchte, weil nach dem Essen so durch die Verstoffwechslung und ne, Blutzucker und all diese Dinge der Nikotinspiegel drastisch sinkt. Und dann wird allerhöchste Zeit, Nikotin nachzulegen. Und der Körper, ne, sagt hier, ich brauche meine Droge jetzt mal langsam wieder. Und da sind wir bei der Konditionierung. Man lernt das dann halt anders, ne?
Genau.
Für sich selber.
Ich sehe gerade im Chat, da wird gesagt, lass doch die Zigarette weg. Meine Rückfrage wäre immer, wieso um Gottes Willen sollte ich das tun?
Weil du ganz drastisch das Risiko für Erkrankungen für dich erhöhst.
Und?
Also einfach. Nö, das ist so. Also du verkürzt da halt dein Leben.
Ja, klar. Ne? Hm. Ich erhöhe meine Lebensqualität und verkürze mein Leben langfristig.
Hm. Ja. Genau das Gleiche, was wir hier gerade machen, indem wir Alkohol trinken.
Das ist so. Ja. Da darf man sich natürlich auch keine Illusionen machen.
Also da war ich auch ein bisschen
das
geschockt.
Aber das stimmt doch so nicht. Also das hast du da eine Studie zu, die das belegt bei mäßigem Alkoholkonsum?
Es kommt drauf an. Das Schöne ist, dass ich habe gerade heute, wenn man anfängt irgendwie, wenn man so ein Thema für so eine Sendung irgendwie im Kopf hat, dann sieht man das Thema natürlich auch überall. Ich habe gerade heute im Briefkasten gehabt, die aktuelle Ausgabe vom Research EU Results Magazine. Das ist eine von diesen Geschichten, also Europäische Kommission, alles was da an Forschungsgeschichten unterstützt wird. Da gibt es also auch Magazine zu, kann man kostenlos bei der EU auch abonnieren sozusagen. Und prompt zwei Artikel gefunden, die zum Thema passten und eins tatsächlich über Alkoholpolitik und sozusagen evidenzbasierte Alkoholpolitik in Europa, wo dann so dieses schöne bisschen drin stand, dass natürlich Ethanol als karzinogen klassifiziert ist und dass im Durchschnitt die EU-Bürger das 600-fache des empfohlenen Grenzwertes im Jahr zu sich nehmen.
Ja, glaube ich sofort. Also das Spannende bei sowohl bei Zigaretten als auch bei Alkohol ist ja die Assoziation mit Krebserkrankungen, die niemand auf der Kette hat.
Genau.
Blasenkrebs bei Rauchern, ne? Ist ein ganz spannendes Ding. Hat gar keiner auf dem Schirm. Also der berühmte Lungenkrebs, den immer alle vor Augen haben, den kannst du halt auch haben, ohne jemals geraucht zu haben. Ganz einfach, weil du die natürliche Radioaktivität aus dem Boden hast, auf unserer Erde, der du dich ja auch nicht entziehen kannst. Und wenn die dich halt ungünstig treffen, die Strahlen, und deine Zellen zum Mutieren bringen, dann hast du dann den Scheiß halt am Start. Bei Blasenkrebs zum Beispiel ist es halt so, dass das Nikotin und die ganzen kanzerogenen Stoffe darin über die Nieren dann in die Blase kommen. Und auch da hat mir damals der Arzt dann damals beim Kurs erklärt, Dröppchen für Dröppchen, ne? Lagert sich das dort an. Und auch Bauchspeicheldrüse zum Beispiel ist sehr betroffen von Nikotin. Und gilt für Alkohol.
Was? Ich habe nicht gehört.
Haben wir Zwänge eigentlich jetzt verlassen?
Wir können ja nochmal drauf zukommen.
Bei der Geschichte, die, und das passt auch zu einem Thema, das gerade im Chat hochkommt, bei der Geschichte, die Alexander erzählt hatte mit dem Kugelschreiberklackern und dass es dann auch irgendwann zunimmt, passt natürlich auch so ein bisschen ins Bild. Im Grunde reden wir ja hier von sehr viel von ritualisierten Handlungen, die im Laufe der Zeit gelernt sind. Wir haben schon über Konditionierung gesprochen. Ich kann mir gerade, ich hatte so dieses Bild vor Augen, das kann ich mir sehr gut gerade bei sowas wie Kugelschreiberklicken vorstellen. Das ist halt was, was du den ganzen Tag über mal machst, ne, wenn du arbeitest oder am Schreibtisch sitzt und so weiter und so weiter, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ groß, dass du plötzlich irgendwie solche magischen Muster entwickelst, ne, weil du sagst, ne, ich mach das halt irgendwie und genau wie du sagst, und da passiert irgendwas oder es passiert halt irgendwas mal nicht, ja, und dann stellst du dann im Laufe der Zeit irgendwie so eine Verbindung her und dann kommt wieder die Selbstverstärkung dazu. Also kann ich rein psychologisch schon sehen, wie sich sowas tatsächlich A, im Laufe der Zeit entwickelt und B, vielleicht auch im Laufe der Zeit immer schlimmer wird, weil das natürlich so ein selbstverstärkender Prozess dann wird an der Stelle. Und im Chat kam eben die Frage auf, bei all diesen Geschichten, ja, wie ist das denn, wenn man dann irgendwie tatsächlich mal das einfach nicht mehr macht, Ne? Das ist ja letztendlich dann auch, glaube ich, die Grundlage, also auch da an der Stelle wieder von der Verhaltenstherapie, auch bei Zwangshandlungen, ähnlich wie wir das, oder eigentlich umgekehrt, wie wir das bei Angststörungen eigentlich hatten, dann zu sagen, die Situation aushalten lernen und eben sehen, dass es eben auch ohne geht und ne, man dann sozusagen sich dann eben entspannen kann, ohne die Zwangshandlung auszuführen.
Aber wobei das bei Zwängen, das ist ja kein, ich mach's jetzt einfach nicht, sondern es ist dann auch.
Nee, um Gottes Willen, das ist nicht einfach, darum geht's ja nicht.
Okay.
Aber ist das nicht der psychologische Mechanismus dann für die Therapie? Wisst ihr da was?
In der Verhaltenstherapie ja. In der Psychoanalyse ist der völlig anders.
Ja. Wobei, sag Tiefenpsychologie, ne? Also eigentlich Psychoanalyse macht ja kaum noch einer.
Ja, und Tiefenpsychologie ist besser?
Es ist anders.
Es ist anders, genau. Ich weiß nicht, ob es gut wird, wenn es anders ist, aber es muss anders werden, damit es gut wird. Erich Fried.
Ja. Was bei Zwängen halt ganz, ganz schwierig ist, ist in der Therapie, dass die unfassbar stark manifestiert sind. Mhm. Insofern ist mir gar nicht bekannt, Sebastian, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob man ohne quasi medikamentöse Unterstützung schwerwiegende Zwänge aus der Welt kriegt.
Ich wüsste nicht, welche Medikamente man bei Zwangsstörungen geben sollte.
Da gibt es einige. Also so diese Schiene der neuen Generation von Psychopharmaka im Sinne von Depressionen, auch die helfen zum Beispiel bei Zwängen.
Das Neuroleptika meinst du jetzt?
Ja.
Du meinst keine Antidepressiva?
Oder? Nee, habe ich falsch gesagt, genau.
Also
aber da sind wir natürlich als Psychologen sowieso nicht ganz fest, aber ich weiß, dass es viele Zwangspatienten gibt, die parallel medikamentös auch behandelt werden.
Ja, das kann ich bestätigen, jetzt aus dem Jugendbereich, aber die werden, die medikamentöse Einstellung erfolgt bei denen, die ich vor Augen habe, entweder dann wegen einer hyperkinetischen Störung, also ADHS, also mit Methylphenidat dann, oder wegen Aggressionsdurchbrüchen mit jetzt hätte ich fast Seroquel gesagt, das ist natürlich Blödsinn, stehe ich auf dem Schlauch, was ist denn nochmal Aggressionshemmen, Freunde? Hallo? Fällt mir nicht ein gerade, tut mir leid.
Wobei, hier der German Student schreibt gerade im Chat, Antidepressiva, ich meine auch, dass ich in meiner Zeit meines klinischen Praktikums durchaus Zwangspatienten mit Antidepressiva gesehen habe.
Ah, okay.
Könnte ich mir auch wieder herleiten, kommt wahrscheinlich, also ne, tritt ja, Komorbidität ist ja hoch, ne? Also tritt ja häufig auch irgendwie mal
ja, klar,
durchaus zusammen auf. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Zwangshandlungen sind natürlich auch, das jetzt nicht falsch verstehen, aber sind natürlich auch ein schöner Mechanismus im Zusammenhang von der Depression, wenn es die Art von Depression ist, wo man sich hilflos fühlt, ne, quasi Selbstkontrolle über einen Teil des Lebens in Anführungsstrichen ausüben zu wollen. Weiß ich, also ne, jetzt sehr, mhm. ne, also um Gottes Willen, jetzt nicht die komplette Herleitung an der Stelle, aber das kann ich schon sehen, dass also das unter Umständen schon zusammen auftreten kann. Und wenn du dann natürlich sagst, in dem Moment, wo ich sozusagen mit Antidepressiva rangehe, dass dann auch der Drang für die Zwangshandlungen geringer wird.
An der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis für alle Hörer, die jetzt dabei sind. Wir haben einen IRC-Chat offen. Den findet man über die Seite streams.xenim.de auch. Da kann man sich einfach einloggen und sich einen Nickname geben, kann dann auch gerne mit uns diskutieren und uns Fragen stellen. Vielleicht erwähnen wir das nochmal für all diejenigen, die jetzt live hören wollen.
Der German Student schreibt gerade zurecht Resperidon, genau. Und Arzneim Risperidal, ne? Ist es dann, genau. Das ist der Aggressionshemmer. Ein Disclaimer an der Stelle. Wir drei sind alle keine Mediziner oder Pharmazeuten. Das heißt, was wir hier gerade berichten, sind Erfahrungen aus dem eigenen Berufsfeld, angelesenes Wissen, anekdotisches Wissen und ist natürlich keinerlei medizinische Beratung.
Ganz genau so wie alle psychologischen Psychotherapeuten, auch das haben wir schon mal erwähnt, kann man an der Stelle auch nochmal sagen, in der Bundesrepublik Deutschland nicht Medikamente im Rahmen der Psychotherapie verschreiben, sondern das dürfen nach wie vor nur Mediziner.
Man hat eben einen der Leute, die beide Sachen haben, die gibt's auch.
Ja klar, die Medizin und Psychologie studiert haben, die können das natürlich beides tun. Und ärztliche Psychotherapeuten sowieso.
Genau.
So, gibt's noch, hat der Chat denn noch Fragen zum Thema Zwänge? Haben wir irgendwas zum Thema Zwänge noch, was man erzählen können sollte, müsste? Ich habe selber, was ganz spannend ist, ich hatte mal eine Zeit lang immer das Gefühl, ich müsste mein Kopfkissen richtig rumdrehen, dass die Naht nach unten ist. Und das habe ich dann aber selber gebrochen. Also immer, wenn ich merke, dass ich irgendwelche Dinge tue, wo ich sage, macht das Sinn, dann breche ich das.
Ja, also ich habe auch, vorhin kam auch die Frage im Chat, wie das denn zum Beispiel ist so mit Fingernägel kauen und ähnlichem. Das ist halt genau die Frage. Also wie wir das bei vielen anderen Störungen schon gesagt haben, die Frage ist immer, wann ist sozusagen ein gesundes Maß überschritten? Also, also klar, ich bin auch persönlich ein grundsätzlich, also ich glaube, also auch die Rückmeldung, ein grundsätzlich ordentlicher Mensch. Ja, also ich werde mit Sicherheit auch das eine oder andere auf meinem Schreibtisch ausrichten oder die Sache mit der Kopfkissennaht habe ich zum Beispiel auch. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass das bei mir irgendwie zwanghaften Charakter hat. Also ich werde jetzt nicht wahnsinnig, wenn das nicht so ist. Ja, und ähnlich natürlich mit Fingernägel kauen. Das kann auch wieder Zeichen von Nervosität oder wie auch immer. Und sonst wie auch Sebastian schon sagte, also damit auch die Kriterien für eine Zwangshandlung erfüllt sind, muss das ein gewisses Ausmaß annehmen. Es muss einem im Grunde klar sein, dass es eine unsinnige Handlung ist, die also auch sozusagen keinem echten Zweck dient. Da muss auch ein entsprechendes Leiden mit verbunden sein. Und ich habe gerade selber nochmal, das ist jetzt eine ältere Ausgabe vom ECD-10 auch nochmal gegriffen, um mal reinzugucken, wo dann eben auch nochmal ganz klar drinsteht, man muss also entweder sehr stark darunter leiden oder man wird eben in seinen sozialen oder in der individuellen Leistungsfähigkeit behindert, meistens durch den besonderen Zeitaufwand. Und da sind dann eben die Übergänge wieder fließend, wenn es halt ein Ausmaß annimmt, dass man sich selber damit nicht mehr wohlfühlt, dass sich andere Menschen mit einem damit nicht mehr wohlfühlen, dann ist natürlich so ein Punkt erreicht.
Es kommt die gern gemachte Frage, ist das nicht auch durchs Umfeld definiert? Da kann man sagen, für den Erwachsenenbereich ganz klar nein. Entscheidend ist bei fast allen Störungen im Erwachsenenalter, bis auf, ich glaube, zwei Ausnahmen, der eigene Leidensdruck.
Ja.
Sonst soll eine psychische Störung nicht diagnostiziert werden.
Ja. Eine Frage, die hier gerade noch gestellt wird vom Ekori im Chat, und zwar der Zwang, den Menschen haben, sich selber verletzen zu müssen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil das ja eher so typischerweise mit einer Borderline-Störung diagnostiziert wird, letztendlich.
Entweder das nicht.
Nee, nee, nein. Ah, stimmt.
Kollege, nein.
Ach Gott, ja. Gut.
Es wird mit anderen Störungen, da können wir uns gerne
drauf einigen. Okay, mit anderen Störungen.
Borderline ist ein ganz schwieriges Thema.
Ja. Aber meist hängt das dann komorbide mit drin, ne?
Nein.
Also wenn man sich die Diagnosebögen in Kliniken anguckt.
Ja. So, aber das ist doch Faulheit so, oft.
Ja, das ist Faulheit. Sei es drum, also selbstverletzende Menschen habe ich kennengelernt und tatsächlich muss man sagen, dass da die, das wirkt sehr ähnlich. Also wenn du jemanden, wie bitte?
Finde ich gar nicht. Also ich habe viel mit also gerade bei den Jugendlichen ist das sehr verbreitet, selbstverletzendes Verhalten, gerade so dieses Ritzen halt.
Ja, ja.
Das hat ganz selten, eigentlich nie was von einer Zwangshandlung. Das ist eigentlich eher so ein Entspannungsverhalten bei den meisten.
Ja, aber wenn du im Rahmen einer Krisenintervention, also wenn du im klinischen Kontext unterwegs bist, da gibt es ja einen Therapievertrag, den die Patienten in der Regel schließen. Mhm. Und in diesen Therapieverträgen steht eigentlich immer drin, wenn es ein Patient ist, der zu selbstverletzendem Verhalten tendiert, dass er, bevor er eine selbstverletzende Handlung ausführt, zunächst einen Therapeuten aufsuchen soll und das ankündigen soll.
Ja. So. Ja, klar, das ist klar.
So, wenn du da jemanden hast, der das macht, das heißt, wenn du Krisenintervention machst, wenn du Wochenenddienst gerade schiebst in der Klinik und da kommt jemand, der dann das ankündigen möchte, dann hast du ja die Möglichkeit, therapeutisch Alternativen anzubieten. Kennst du auch. Mhm. Ne? Legen sich einen Stein in den Schuh.
Wasabi-Salbe, Stachelbein,
genau.
Gummi um die Arme, kalt,
irgendwas. Eiskalt duschen, genau.
Ja.
Und all das hilft ja nicht.
Geht, also okay, das ist meine Erfahrung, eine andere, die ist aber, ich war nie in der Klinik.
So, das hast du dann bei
was? Das bringt denen schon was, wenn die sich irgendwie dann anders eben Schmerz zufügen können.
Ja, das ist in dem Fall dann, wenn du im klinischen Kontext dich bewegst, häufiger so, dass das nicht der Fall ist. Und da habe ich dann auch mal mit einer nach so einem Wochenende, wo ich dann also sehr, sehr lange diskutiert habe, und das lief dann am Ende darauf hinaus, dass die teamleitende Ärztin dann tatsächlich gekommen ist, und dann wurde nochmal ein Medikament verabreicht, was dann so ein bisschen entspannt hat an der Stelle. Und dann hat mir die teamleitende Psychologin in einem Gespräch hinterher, weil ich das natürlich aufarbeiten wollte, weil ich natürlich wissen wollte, hätte ich was anderes machen können, gesagt, also bei den ganz starken Fällen von Patienten, die sich selbst verletzen, gibt es eigentlich keine Alternative, sondern es setzt die Entspannung erst in dem Moment ein, wenn Blut fließt.
Oh, guck mal, das finde ich spannend, weil das zeigt genau, das heißt jetzt nicht, dass einer von uns beiden Mist erzählt, sondern das zeigt, zu wie viel unterschiedlichen Störungsbildern unterschiedliche Ausprägungen autoaggressives Verhalten gehört.
Ja, ganz offensichtlich. Also wenn du das eher anders erlebst.
Völlig. Ja. Also bei meinen geht es oft darum, einfach sich Schmerz zuzufügen, und dann ist gut.
Das war eine Patientin, die in der Tat damals, das war wirklich, wenn Blut floss, dann war das okay, und das war halt da auch so ausgeprägt, da musste ich ja, ich glaube, das habe ich schon mal an anderer Stelle irgendwo erzählt, das war ja eine der unangenehmsten Erfahrungen für mich im Rahmen des Therapiesettings, das Zimmer durchsuchen. Nicht alleine, sondern mit jemand anders zusammen natürlich, und der Patient hat die Möglichkeit dabei zu sein, wenn er das möchte, wollte diese Person damals nicht, und da haben wir dann ja aus dem Zimmer eine Jutetasche Medikamente rausgetragen, das war eine Pharmaziestudentin, die also per se erstmal diagnostiziert mit einer Essstörung in die Klinik kam, die sich also Schilddrüsenpräparate reingepfiffen hat, damit also die Schilddrüse in einer Überfunktion tätig ist, damit man halt nicht zunimmt. Aufputschmittel genommen hat, auch die wirken ja eher so, dass man das Appetitverhalten, also du weniger Appetit entwickelst. Und wir haben, ich könnte schätzen, 15 Rasierklingen aus dem Zimmer rausgeholt, die zum Teil in der Unterwäsche der Patienten versteckt waren. Also in den BH-Körbchen, da habe ich eine Rasierklinge rausgenommen. Das ist so, war für mich eine maximal übergriffige Handlung, die Unterwäsche eines anderen Menschen durchsuchen zu müssen. Das war abgesprochen natürlich und war ja auch notwendig, ganz offensichtlich. Das ist ja jetzt keine Schikane gewesen an der Stelle. Und nachdem wir da also dann wirklich alles rausgenommen hatten aus Buchseiten, aus dem Tagebuch, da waren zwischen den Seiten Rasierklingen versteckt, hatte ich es dann trotzdem an ein, zwei Stellen dann geschafft, durch tatsächlich mit dem Kratzen mit dem Fingernagel sich den Unterarm zu öffnen. Weil sie ganz offensichtlich das Blut fließen sehen musste. Also wahrscheinlich ein maximal schlimmer Fall. Aber das war ganz schwierig. Also da warst du mit Alternativen, gehen sie in den Wald, schreien sie laut, boxen sie einen Baum, Stein in den Schuh, was es da so alles gibt. Es war alles, kam alles nicht in Frage.
Ich möchte an der Stelle einen Tipp loswerden. Oder nicht einen Tipp, sondern eine Handreichung. Sollten uns auch Eltern zuhören, kann ja sein, die Probleme eben haben in der Gestalt und nicht wissen, was mache ich jetzt, weil ich weiß, mein Kind ritzt. Nummer eins, auf keinen Fall das pauschal verbieten und alleine zusehen, dass es nicht stattfindet. Ja, das ist so das, wozu man natürlich schnell tendiert, was aber dazu führen kann, dass es dann in einem unkontrollierten Rahmen passiert, wo es dann zufälligerweise, also aus Versehen, suizidal verläuft, weil eben keiner es mitbekommt, so. Und zum anderen am besten eine Basis schaffen, die darauf hinausläuft, dass man sagt, und wenn du dir was getan hast, dann zeig uns das, sag uns das, dann gucken wir, dass das Ganze sauber verbunden, gesäubert und so weiter wird. Da haben viele, weiß ich, aus meiner Praxis, ich habe ja keine Praxis, aber aus meiner Alltagspraxis, da haben viele Eltern Angst vor, weil sie Angst haben, dann den Kindern den Weg zu öffnen, sich ritzen zu dürfen. Das ist aber aus meiner Erfahrung eine unsinnige Angst. Im Gegenteil, man gewinnt dadurch im Vertrauensverhältnis, wenn man da aufhört, Vorwürfe zu machen, sondern stattdessen guckt, dass sich Schnittwunden nicht entzünden, dass Schnitte nicht falsch gesetzt sind und dann ausblutet und so weiter und so fort.
Ja.
Ich mir gerade
wichtig.
Genau, wichtig. nicht Themenwechsel, aber ich habe gerade noch was im Chat aufgegriffen, was ich ganz interessant finde, ausgehend von einer Anmerkung von einem im Chat. Hat mal ein Mädchen in der Klasse, die sich selbst verletzt hat, insbesondere vor Klassenarbeiten, weil sie glaubte, dass nur so die Arbeit gut werden kann. Ist das dann ein Zwang? Weil rational hat sie ja recht, weil für sie war das Ritzen sozusagen mit Entspannung verbunden, damit geht es entspannter in die Arbeit. Also hilft es ja im eigentlichen Sinne. Ich würde jetzt sagen, nein, das ist keine Zwangshandlung, zum einen, sondern ne, also was auch immer da passiert, es macht ja tatsächlich in ihrem Sinne Sinn. Es ist also eine Handlung, die sie entspannt und die sie dann eben an verschiedenen Stellen gezielt einsetzt. Das ist dann per Definition eigentlich kein Zwang. Die Frage, die sich dann aber so ein bisschen angeschlossen hat, ist so ein bisschen, ja, ist das jetzt rational? Ist das jetzt irgendwie logisch? Ich bin immer extrem vorsichtig mit Begriffen wie logisch und rational bei ja. irgendetwas, was wir als Psychologe mit zu tun haben. Das ist in sehr vielen Fällen eine Zuschreibung. Es gibt Störungen, wo gewisse Handlungen selbst für die Person, die sie ausführt, keinen Sinn machen.
Ja.
Und es gibt Handlungen, die in irgendeiner Art und Weise Sinn machen. Ob man das jetzt rationalisieren kann im negativen Sinn, dass man sagt, ich erfinde jetzt eine Begründung, die auch einigermaßen gut klingt, um zu erklären, warum ich das so gemacht habe oder warum ich das denke, ist ein anderes Thema, sind wir Menschen super drin im Normalfall, aber so die Unterscheidung treffen zu wollen zwischen, das ist jetzt irrationales Verhalten und das ist rationales Verhalten, ist extrem schwierig, wenn man sich das im Detail anguckt.
Plus eins.
Bin ich auch ganz bei dir, ja. Sven. Das ist
zumal das akademische Diskussion, ja,
genau,
das ja. akademische Diskussion ist, unterm Strich zählt, was mache ich, wenn einer ritzt?
Ja, ja, genau. Das hilft den Betroffenen nämlich überhaupt gar nicht. Gesellschaftlich gesehen wissen die schon, dass das nicht, dass das erstmal die Majorität der Menschen eben nicht macht. Also insofern ist dir in der Regel bewusst, dass du was tust, was unnormal ist. Also die Diskussion über normal und nicht normal hatten wir ja schon mal. Ich rede genau. da wieder im ja. statistischen Sinne von der Majorität der
Einer unserer Hörer schreibt hier auch gerade, dass die Meinung eines Arztes, den er kennt, sei, bei Ritzerinnen sei das so, da kümmern sich die Eltern nicht um das Kind. Das ist ein gutes Beispiel dafür, warum Ärzte nicht mehr sagen sollten, als sie wirklich wissen.
Bullshit ist das.
Ja, schön gesagt, Herr Waschkau.
Laut unterwegs heute Abend. Bin ich zu flauschig unterwegs?
Nee, das ist ja genau. Ja. Das ist ja genau, weißt du, das ist ja sowieso die gesellschaftliche Debatte über psychische Störungen ist ja eine Geschichte, die mich seit Jahr und Tag anwidert. Und wir haben das ja immer wieder auch thematisiert. Also ist ein Promi gerade mal mit irgendeiner psychischen Erkrankung auffällig oder outet sich mal, dass er irgendwas gehabt hat, dann wird das wie eine Sau durchs Dorf getrieben und alle sind für 3 Tage betroffen. Und danach steht man wieder beim Bierartikel und sagt, naja, so ein bisschen bekloppt war der ja schon immer. Mhm. Die Mutter war auch komisch. Das ist halt Bullshit. Und das sind Erkrankungen, die sich manifestieren. Und nur weil sie sich nicht durch Pickel oder rote Punkte oder grüne Punkte manifestieren, die Aussage, Ritzerinnen kommen aus einem Haushalt, wo die Eltern sich nicht kümmern, das ist genauso Bullshit, wie zu sagen, ein Windpockenkind, da haben sich die Eltern auch nicht richtig gekümmert, weil sonst hätte sich das Kind nicht angesteckt. Das ist halt Bullshit. Das sind Krankheiten, die auftreten. Und so. Und es gibt natürlich soziale Kontexte, die schwierig sind in der Entwicklung von Kindern. Aber das muss nicht
in auch eine Genetik, die natürlich eine psychische Störung in der Disposition begünstigen kann. Also wo die
Wahrscheinlichkeit
dafür das, wird.
Wenn das ist genau wie eine Allergie, ne?
Genau. So. Ja.
Genau. So. Oder eine Stoffwechselerkrankung.
Mhm. Da müsst ihr mir alle die Daumen drücken übrigens in den nächsten 10 Jahren.
Bei eurem Kleinen?
Ja, dass unser Kind irgendwie weder von mir noch von meiner Frau die Allergien geerbt hat.
Oh. Was ich ja spannend finde an der Stelle, ich möchte nicht die Anzahl der ernsthaften Beziehungen zu Frauen, die ich in meinem Leben hatte, mit einer Nummer versehen.
Das war 42.
Ja, 23.
Tatsächlich war ich immer mit Allergikerinnen zusammen und während der Beziehung war es immer so, dass sie ihre Allergiepräparate irgendwann absetzen konnten.
Spannend. Und die Expositionstherapie war es.
Wogegen waren die denn allergisch?
so das typische Gräser und
Latex.
Und Birke.
Ja, genau.
Und,
das sagt,
ja. Ja, ja, Kinder, komm. Also natürlich nicht maximal allergisch, soll nur heißen, dass also die psychosomatische Wirkung offensichtlich da auch immer gerade bei Allergie.
Du gerade eine Beziehung an, Alexander, auf eine ganz verquere Art und Weise.
Ich möchte mit dir keine Beziehung haben, Sebastian.
Nein, das ist einfach nur Fakt, dass der Alexander gut für andere Menschen ist.
Vielleicht habe ich so eine ausgleichende Persönlichkeit.
Oder was Feinstoffliches.
Apropos feinstofflich, sollen wir zum Hauptthema kommen?
Ja, sehr gerne.
Gibt's denn, haben wir denn, also wir haben jetzt den Live-Chat, haben wir noch irgendeine Frage aus dem Chat? Dann bitte jetzt innerhalb der nächsten 5 Sekunden, wir müssen ja die
Live-Chat. Der Chat diskutiert gerade latexfreie Kondome und die Todesstrafe, also ich glaube, die sind ein bisschen vom Thema ab. Also,
ja, aber ich will noch mal die Möglichkeit geben, zumindest.
Achso, da habe ich natürlich auch gezuckt, da muss ich hier dem Geistwesen im Chat recht geben, als du das Beispiel mit den Windpocken gebracht hast, dass dann die Eltern schuld dran sein sollen. Wir wollen jetzt irgendwie keine Impfgegner-Diskussion aufbringen. Da sind die Eltern natürlich schon dran schuld, wenn die Kinder dann in dem Fall irgendwelche
Krankheiten bekommen. Ja, Windpocken war jetzt eine blöde Erkrankung.
Aber,
ja, ja,
ne, aber klar, Allergien passt. Ja.
Scharlach.
Ja.
Oder impft man gegen Scharlach? Ich weiß nicht, wir machen ja alle Impfen mit. Ich weiß nicht, wogegen.
Wogegen? Was das Kind dann noch bekommen kann.
Ja. Ist Scharlach, kann man dagegen impfen? Nee, ne?
Diskordianisches Drüsenfieber.
Wir sind ja keine Ärzte, ne?
Nee, keine Ahnung.
Das kann ja mal einer kurz mal nachschlagen vielleicht. Aber gibt's denn noch zum Thema Zwänge für die Personen, die sich im Chat befinden, etwas, was sie wissen möchten oder eine Frage? Weil sonst würden wir weitermachen.
Ich denke nicht, weil sonst wäre es jetzt gekommen.
Ja. Wir warten 5 Sekunden, weil wir kennen ja die Verzögerung im Chat. Ne, mit dem
also Jigsaw hat noch eine Frage gestellt und zwar fragt er, gibt es Fälle, wo sich jemand ritzt, bis das Blut fließt, aus Angst, dass das Herz nicht mehr schlägt? Habe ich weder gelesen noch gehört.
Es gibt Fälle, es fällt mir der Name der Störung nicht ein, die ist sehr selten, wo Leute davon, das ist aber im Rahmen der dissoziativen Störung, wenn Menschen glauben, dass gewisse Organe im Inneren beispielsweise bereits verrottet sind oder nicht mehr, das Herz zum Beispiel nicht mehr schlägt, ja.
So, ja.
Das gibt es als dissoziative Störung, zählt aber nicht zu den Zwangsstörungen. Das sind Leute, die sich dann beispielsweise eben auch die Bauchdecke öffnen oder ähnliches, um sicher zu gehen oder so. Aber das habe ich gelesen in einem Buch über seltene psychische Störungen. Ist also wohl etwas, was eben selten ist, sonst wird das Buch ja auch nicht seltene psychische Störungen heißen.
Das ist halt aber eine steile These, Sebastian.
Man muss einfach auch mal progressiv sein.
Okay.
Sollen wir eine Pause machen oder sollen wir direkt?
Ich würde sagen, wir machen eine GEMA-freie Musik, die wir hier reinschneiden.
Eine GEMA-freie Musik?
GEMA-freie Musik. Du hast GEMA-freie Musik?
Also der Teil bleibt ja jetzt drin, deswegen sage ich.
Nein, was Herr Bartoschek in seiner unnachahmlich diskordianischen Art sagen wollte, ist, wir bringen jetzt mal ein bisschen Musik, die wir dann ganz GEMA-gerecht aus dem eigentlichen Podcast wieder rausschneiden werden.
Wir machen jetzt einfach mal eine Pinkelpause von 5 Minuten.
Genau.
Oder kacken, je nachdem, was man in 5 Minuten schafft.
Wobei ja, ich gerade.
Darf ich hier nicht kacken sagen?
Darfst du schon, ich weiß noch nicht, ob wir Stücke haben, die 5 Minuten lang sind.
Genau. Ich muss nämlich jetzt gerade mal gucken, das Stück, was wir jetzt einspielen. Und die Tonqualität ist nicht gut, das wissen wir, das ist dem Setup geschuldet. Aber es unterhält euch ein ganz kleines bisschen.
Das liegt übrigens daran, dass die NSA die Bandbreite abgreift.
Genau. Sebastian, nicht vergessen, auf stumm zu gehen. Wollte ich nur gesagt haben.
Genau. Und wir haben übrigens 3 Minuten 31 für all diejenigen, die es...
Die sind stumm, das werde ich irgendwo...
Halt, eine Frage gibt es noch gerade. Nämlich die Frage, die beantworten wir jetzt noch gerade. Zwangsstörungen oder Anfälligkeit dafür, ob die vererblich sind, wird gefragt im Chat.
Ja.
Kann man so direkt nicht sagen, was aber scheinbar so zu sein scheint und was gut belegt ist, ist, dass die, wie wir sagen würden, Vulnerabilität für psychische Erkrankungen, also die Wahrscheinlichkeit an einer psychischen Erkrankung im Laufe seines Lebens zu erkranken, dann höher ist, wenn es eine psychologische oder psychopathologische Erkrankung bei den Eltern gegeben hat. Aber nicht eine 1:1 Vererbung. Das scheint so noch nicht nachgewiesen zu sein.
Also ich hätte jetzt ganz platt Ja gesagt und gesagt, um 1/3 erhöhte Wahrscheinlichkeit für alle psychischen Störungen bei Vorliegen irgendeiner psychischen Störung.
aber nicht ein Drittel höher, wenn jemand Zwänge hat, dass du ein Drittel höher das Risiko hast, Zwänge zu entwickeln, sondern eine beliebige.
Ja, ja, genau. Ja.
Eine quasi beliebige. Also ich glaube, auf das Thema kommen wir auch gleich ohnehin nochmal bei unserem Hauptthema.
Bei den irgendwie Süchten.
Ja, bei den Süchten.
Das wäre natürlich auch was. In the Garden of Eden.
Da gibt es der Garten da wieder oder Garden of Eden? Nee, Garden of Eden ist noch was anderes, ne?
In the Garden of Eden ist die Simpsons-Version von In der Garden da wieder.
Das ist das mit der Oma an der Orgel, ne?
Genau.
Wir machen jetzt erstmal hier ein schönes Lied. Soll ich den Titel sagen? Boah, das ist ja scheißegal. Haben wir bisher auch mal. Lucy in the Sky with Diamonds. Und was das mit Drogen zu tun hat von den Beatles, das erarbeiten wir in 3 Minuten 31. Und ich würde sagen, bis gleich. Und wir machen uns mal gerade stumm.
Wo mache ich denn diese stumm?
Hallo, hallo. Ja, gucken wir mal, ob es den Stream zerlegt hat oder ob es einfach nur die Musik von Alexander zerlegt hat.
Ich sing einfach mal.
Ja.
Newspaper taxis appear on the shore. Das kann keiner ertragen.
Nee, das ist okay. Das ist okay. Nee, es könnte sein, dass es den Herrn.
Der Elektro Bier sagt, er hört nur die Musik oder nur den Stream?
Wie bitte?
Der Elektro Bier sagt, er hört nur die Musik. Stream läuft, ich höre. Hört, aber ja, das heißt.
Ja, uns, ja, ja. Ich glaube, der Herr Huxmaster hat ein technisches Problem.
Ach, Sven, wir beide.
Ganz alleine. Dass wir das noch erleben dürfen.
Ach, das habe ich mir schon oftmals ausgemalt. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll.
Ja, jetzt bist du so, wie war das jetzt? Bist du berauscht von meiner Brillanz? Oder wie hat mir das
Bin ich berauscht von der. Das fand ich. Du hast es verdient, das über dich zu twittern. Also, ich bin gar nicht so hart. Das ist immer so, der Hoaxmaster sagt immer, bash den Rotlauf und so. Und ich will das eigentlich gar nicht.
Ja, du bist ja eigentlich auch ein Lieber.
Ich bin eigentlich ein Lieber. Das erkennen nur die wenigsten.
Tja. So, dann gucken wir mal, wie das denn mit dem Herrn Hoaxmaster da aussieht.
Diese discordische Bibelstunde vom Fritlauf muss ich mir irgendwann auf jeden Fall mal angucken. Ich hatte den Herrn Pritlove auch schon mal angeschrieben, von einer halben Ewigkeit, ob der nicht mal was in Bartocast machen will, aber da kam nie was zurück. Achso, wir sollen den Hoaxmaster anrufen. Haben wir das gemacht?
Nee, haben wir nicht gemacht, haben weil er ist auch gerade noch mal offline gegangen.
Er ist drauf, so wie ich das sehe. Also jetzt im Sinne von, der ist da drauf. Ne? So. Zu Anruf hinzufügen.
Ja, mach du das mal.
Mach ich? Hä? Ich sehe jetzt nur dich. Das ist wunderschön, was ich sehe. Aber scheinbar rufe ich den. Der Alexander sollte seinen Status vielleicht mal eben ändern, sollte er uns hören.
Das sollte er wohl, ja.
Also kann ich ihn nicht anpingen, glaube ich. Da wird zugestimmt, dass ich ein Lieber bin im Chat. Das finde ich sehr gut. Evita versteht mich. Das ist eine sehr angenehme Eigenschaft. Genau, ich bin lieb, Freunde da draußen. Ich bin lieb.
Tja, irgendwie. So, probieren wir das mal.
Soll ich nochmal probieren?
Nee, ich tu. Okay. So. Na, kommt er wieder?
Ja, hier, Hoaxmaster Ftagen.
Weck ihn auf aus seinem Schlaf.
Ich habe gerade tatsächlich so ein Bild im Kopf, wie so in unendlichen schwarzen Tiefen die Grabsteine einer alten Rasse liegen und darunter ruht der Hoaxmaster mit seinem Headset. Und da ist er auch schon.
Ist er da?
Komisch. Aber du hast es auch so gehört, ne? Oder war es ein Auflegegeräusch? Ich versuch's noch.
Ich probiere auch gerade nochmal.
Aber ich sehe das
hier. Ah, jetzt ist er da.
Das Problem ist, wenn wir Sebastian unsere Telefonkonferenz über Skype machen, ändert sich in meinem Rechner Skype mein Status aus irgendwelchen Gründen ständig.
Ja, und dann sind eingehende Anrufe geblockt.
Ach, was ist das alles ein Kuddel?
Einmal mit Profis.
Das ist doch alles. Wir müssen uns
mal. Brieftaube waren diese Podcasts einfacher.
Wir müssen einfach mal demnächst irgendwie ein anderes Telefonsystem benutzen.
Ja, wir können dich auch einfach mal alle in Hamburg besuchen, dann machen wir das zusammen.
Wenn unsere Hörer viel aggressiver flattern würden, dann würden wir uns einfach in der Mitte treffen.
Wo ist denn das?
Ist eine spannende Frage. Mitte zwischen uns dreien. Wahrscheinlich.
Das ist irgendwo im Emsland.
Wahrscheinlich. Auf so einer Kuhwiese sitzen wir dann da mit so einer Antenne in der Hand, bist du so Kopfhörer auf und radiofreier Psychotalk sendet noch.
Oder so. Emsland, da muss ich jetzt wieder an Castor denken. Entschuldigung.
Castor, der war doch mal Intendant bei den Ruhrfestspielen. Versteht keiner.
Wie Castor Brauxel?
Dann wie Castor und Pollux.
Mm.
Da schließt sich ein Kreis.
Alexander ist gar nicht froh, dass er wieder im Chat ist. Ne?
Irgendwie warst du gerade so schön ruhig. Ich mach noch mal ein bisschen Musik an.
Ist okay. Lucy in the Sky with Diamonds, während ich draußen war. Wer möchte die Sebastian. Urban Legend zu Gehör geben?
Es ist keine Urban Legend. Lucy in the Sky, ne, da haben wir bei The das S, bis Diamonds, Diamonds das D.
The das S.
The das S.
When the Man Came, ne? Das ist ja.
Und with Diamonds das D für LSD, was ja auch die Abkürzung ist, Lysergsäure-Diethylamid, was eine sehr stark psychogene Droge ist. Und es ist so, dass die Beatles dieses Lied wohl geschrieben haben unter dem Eindruck eben jener Droge, die eine gewisse Prominenz zu der damaligen Zeit hatte.
Genau, ja, übrigens auch wie das.
Oh, jetzt ist er schon wieder weg. Jetzt will er einmal was sagen, jetzt ist er weg.
Ich bin noch da, hört ihr mich nicht?
Nee, jetzt hören wir dich wieder. Eben warst du weg.
Entschuldige,
ja, sag mal. Genau wie das Konzeptalbum von Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, das ja im Wesentlichen auch ein vertonter LSD-Trip von Peter Gabriel sein soll, so munkelt man.
Peter Gabriel, für die ganz jungen Hörer, Genesis hatte früher mal einen Frontmann, der hieß Phil Collins. Und als es den noch nicht gab, da gab es einen, der hieß Peter Gabriel.
Das ist völliger Bullshit, was du da gerade sagst, Sebastian, das weißt du, ne?
Warum?
Weil Phil Collins schon immer Alben, das stimmt.
Der war Schlagzeuger bei Genesis damals, aber der war nicht Sänger, das meine ich. Richtig, ich
ne? Noch Steve Hackett, der ja auch noch Gitarre gespielt hat, auch der hat Genesis verlassen und die moderne Genesis-Kombo, die vielleicht unsere Hörer jetzt auch schon nicht mehr kennen, weil das war ja so Mitte der 90er, als die groß waren. Von drei Personen, Tony Banks, Mike Rutherford und Phil Collins, war ja letztendlich so ein Rumpf, der von üblichen Genesis übergeblieben ist.
Sven, hast du auch das
sehr schön, dass
du von Alexander nur Teile hörst?
Nein, ich höre ihn tatsächlich relativ vollständig, aber schlecht.
Okay, ich höre nur Teile.
Alexander?
Ich habe einen vollen Ausschlag bei mir in meinem Skype, also insofern... Mir sagt mein Skype, dass ich eine gute Leitung habe.
Hm. Also jetzt geht's auch einigermaßen bei mir.
Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie meine Mikroeinstellung vielleicht ist. Vielleicht regelt Skype gerade mein Mikro komisch. Das mag natürlich sein.
Vielleicht.
Das wobei, tut ja auch immer.
Wobei du bei mir im Skype immer noch blinkst. Insofern.
Wenn ich rede oder was?
Nee, insgesamt.
Nee, bei mir nicht. Bei mir ist er drin.
Was heißt denn blinken?
Naja, du weißt, Verbindung herstellen sozusagen zum Anrufer.
Vielleicht doppelt sich da gerade irgendwas.
Also bei mir bist du drin.
Bin ich schon drin?
Augenblick mal.
Jetzt bist du weg.
Ja, jetzt ist er weg, weil ich habe ihn rausgeschmissen.
So leicht geht das, liebe Hörer.
Ja, wenn ich das hier irgendwie im Zugriff habe, dann...
So, jetzt habe ich
irgendwie... Ah! Gehabt. Das klingt doch hervorragend. Hallo?
Hallo? Jetzt ist der Bartoschek weg, glaube ich, oder?
Nee, hier ist er. Nee, hallo?
Wir sind alle da. Okay, passt alles. Gut. Nein, Lucy in the Sky with Diamonds, das ist eine Urban Legend. Das Lied hat, also ich habe es auch gerade, weil das hat mir die Liebste nämlich zugerufen, in der Pause, und ich habe es auch gerade tatsächlich nochmal nachgeguckt. Das ist inspiriert von einem Bild, das Julian Lennon im Kindergarten gezeichnet hat. Und dann hat ihn sein Vater gefragt, was hast du da gemalt? Und dann hat er gesagt, Lucy in the Sky with Diamonds. Und daraus hat er den Song gemacht. Und erst hinterher kam jemand, der sagte so, dass das eigentlich irgendwie sozusagen interpretiert werden kann als LSD-Trip und irgendwie als Hinweis darauf, dass darauf wären sie erst gekommen, als jemand sie darauf angesprochen hat.
Ich sehe hier gerade bei Wikipedia einen Eintrag, der deinem in Teilen widerspricht. Das war auch eine Geschichte mit Julians Zeichnung. Aber auch ein Verweis darauf, dass Lennon selbst gesagt hat, dass er sich hat inspirieren lassen von Alice im Wunderland. Was wiederum ja auf einem Drogentrip basiert.
Das stimmt allerdings, ja.
Oder relativ wahrscheinlich auf Drogentrips basiert. Ja. Also wenn man Alice im Wunderland liest und nicht direkt an verschiedene Drogen denkt, dann weiß ich nicht.
Ich zitiere da gerne an der Stelle deinen Doktorvater und meinen Diplomarbeitsvater Sebastian.
Und meinen ehemaligen Methodikprofessor.
Der hier in Hamburg ja am Dienstag einen Vortrag bei Skeptics in the Pub gehalten hat und der sagt, manchmal muss man sich auch einfach trauen zu sagen, weiß ich nicht.
Das habe ich am Dienstag bei einem Vortrag gesagt, mich aber in Bezug auf dieses Zitat berufen auf Marc Benecke, der das für uns Gutachter auch empfohlen hat.
Ja, manchmal muss man auch sagen, ja, weiß ich nicht.
Dann sag's doch, wenn du nichts weißt, Alexander, ist doch okay. Genau. Sven und ich haben den Durchblick an der Stelle.
Apropos nichts wissen, ich wollte ja noch über den Soziopod reden, bevor wir einsteigen. Nein, es war tatsächlich sehr interessant. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, Thema für die Sendung steht fest und plötzlich sieht man das Thema überall. Ich habe dann mal den Soziopod gehört und bin prompt als erstes in die Folge 30 reingerutscht zum Thema Drogen, Rausch, Sucht, Profit. Wer den Soziopod nicht kennt, ich hoffe, unsere Zuhörer kennen den, Soziopod ist ein Projekt von Dr. Nils Köbel und Patrick Breitenbach. Und das ist der erste Podcast, der einen Grimme Online Award gewonnen hat dieses Jahr. Vorher gab es die Kategorie nicht. Und Nils Köbel ist tatsächlich Soziologe an der Uni Mainz. Patrick Breitenbach ist auch Dozent, aber was Soziologie angeht, so Autodidakt. Und so ähnlich wie wir uns eben Themen aus psychologischer Sicht nähern, nähern die sich Themen aus soziologischer Sicht, aber eben auch mit sehr viel Theorie mit drin, aber kann man sehr gut anhören. Die Drogenfolge fand ich auch sehr gut, wie sie sie aufgebaut haben. Mir fehlte natürlich dann hinten raus so ein bisschen, ne, dann die psychologische Seite. Insofern, zumindest was jetzt von meiner Seite kommt an der einen oder anderen Stelle, ist ein bisschen Replik auf den Soziopod und die Sachen, die mir da so ein bisschen gefehlt haben. Wobei ich sehr schön fand, die deutsche Podcaster-Szene hält ja zusammen. Ich habe dann gleich in den Kommentaren zur Folge unter anderem dann Hinweise von Insider, der auch hier schon wieder im Chat ist, gesehen auf einige gute Studien, die so ein bisschen was untermauert haben von der psychologischen Seite her, worauf dann Nils und Patrick zwar eingingen, aber natürlich dann nicht so ganz sattelfest waren. Insofern könnte es sein, dass ich im Laufe der verbleibenden Folge ab und zu nochmal auf den Soziopod komme, wenn das ein Thema betrifft, worüber die auch geredet haben.
Was sehr, sehr schön an der Stelle ist, und das ist ja gerade das, Sebastian, warum wir ja Sven auch in dieser Sendung brauchen. Du hast diesen langen Disclaimer, der im Vorgriff schon sagen soll, wenn ich die Folge des Soziopods gleich auseinandernehme, dann seid mir bitte nicht böse.
Nein. Du meinst, das war jetzt die Rudlosche Variante dieser Aussage. Nein, also meine Kurzfassung. Also ich möchte, die Folge ist sehr hörenswert, ich möchte sie auch allen Hörern empfehlen, weil ich glaube, dass sie, ohne jetzt zu wissen, was wir jetzt konkret die nächsten 2 Stunden noch machen werden zu dem Thema, ich glaube, dass sich die beiden Folgen sehr gut ergänzen werden. Weil die beiden natürlich einen sehr anderen Blick darauf haben. Die haben sich auch sehr viel über Drogenpolitik noch unterhalten. Und sich leider irgendwie so gegen Ende, das wurde auch von einigen Hörern angemerkt, dann so über unterschiedliche Ansichten zu Drogen im Grunde sehr stark diskutiert, wobei sie letztendlich der gleichen Meinung waren und so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Was mich tatsächlich aus psychologischer Sicht gestört hat, war das zum ganzen Thema, wie kommt es jetzt eigentlich zur Abhängigkeit und ich glaube Therapie, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt erwähnt wurde, kam im Grunde nur tiefenpsychologische Ansätze und das fiel mir auch schon an anderen Stellen auf. Freud und Konsorten haben natürlich auch in der Soziologie-Geschichte einen ziemlich starken Einfluss hinterlassen.
Insbesondere in dem Raum, aus dem
Nils Köbel.
Nils kommt. Also ja. Das ist ja irgendwie, ne, Tiefenpsychologie pur. Das ist ja auch mein großer Kritikpunkt am Soziopod, den ich sehr schätze, den ich auch tatsächlich immer mal wieder sehr gerne höre. Aber tatsächlich, da fehlt mir manchmal der evidenzbasierte psychologische Blick auf manche Dinge. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch, glaube ich, durchaus das ein oder andere Mal da viel mehr kommentieren oder mit den beiden mal sogar mal ins Gericht gehen. Aber vielleicht ergibt sich das ja noch mal irgendwann.
Gucken wir mal. Also insofern, also ist das, möchte ich die Folge nicht auseinandernehmen. Also ich glaube so zu, aus psychologischer Sicht ist zu 70% sehr gut hörbar.
Und zu Recht hier Grimme-Preis und so.
Ja, immer ja gut. Klar. Also das ist wurde auch mal Zeit. Also ist auch ansonsten gut recherchiert, ist interessant zuzuhören. Die beiden machen das sehr sehr verständlich. Auf der einen Seite sehr verständlich, auf der anderen Seite finde ich auf einem sehr guten Niveau, was schön intellektuell anregend ist, ohne jetzt so überfrachtend akademisch zu sein. An manchen Stellen, klar, wenn es dann sehr stark irgendwie auch in Philosophiegeschichte reingeht, dann kann der eine oder andere mal für ein paar Minuten irgendwie aussteigen. Aber ansonsten passt das, glaube ich, sehr gut. Interessanterweise auch, ich habe danach, das ist eine von zwei Folgen, die ich gehört habe, weil ich jetzt erst eingestiegen bin. Kürzliche Folge zum Thema Demokratie, natürlich vor den aktuellen Geschehnissen, NSA-Skandal etc. Auch sehr hörenswert.
Aber es ist auch spannend, dass du NSA sagst. Das finde ich ja auch super.
NSA, ja, sorry.
Nee, finde ich super, dass du NSA sagst. Weil eigentlich müsste man ja NSA sagen.
Die Nationale Sicherheitsagentur.
Ja. Ja. Aber für jemanden, der Viva Britannia macht?
National Security Agency. Das sind die Amerikaner, das hat ja mit Britannien nichts zu tun. Das sind ja die Ausgewanderten.
Sie haben aber schon eine ähnliche Sprache.
Die sind natürlich auch Iren gewesen, ne?
Also bitte, ja, ähnliche Sprache.
Ja, Sprache entwickelt sich weiter. Das fällt den Engländern immer wieder schwer, ne? Das weiß ich.
Und den Iren. Was machen wir hier eigentlich hier gerade? Wir sind
Psychotalk Drogen. Ja, ihr redet über den Soziopod und ich warte, bis wir zu unserem Podcast.
Psychotalk Drogen. Herr Bartoschek, was ist denn eine Droge?
Ja. Ich habe eine Definition im Kopf. Ich hätte jetzt gesagt, eine Substanz, die. Ich habe keine Definition. Also ich kann mal versuchen. Du hast ja bestimmt eine stehen. Meine Definition wäre eine Droge, die eingenommen wird, um einer Wirkung willen, die nicht den primären physischen Bedürfnissen entspricht.
Als Droge werden im heutigen deutschen Sprachgebrauch stark wirksame psychotrope Substanzen und Zubereitungen aus solchen bezeichnet, sagt Wikipedia. Mhm,
genau. Ja, das heißt, dementsprechend wäre Zigaretten wären keine Drogen. Nach der Definition.
Allgemein weisen Drogen eine bewusstseins- und wahrnehmungsveränderte Wirkung auf. Traditionell als Genussmittel verwendete oder als Medikament eingestufte Drogen werden in der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht als solche betrachtet, obwohl in geeigneter Dosierung und Einnahmeform ebenfalls Rausch oder erheblich veränderte Bewusstseinszustände auftreten können.
Genau.
Alles eine Droge. Es kommt nur auf die Menge an.
Einige Drogen werden in Teilen der Welt traditionell als Genussmittel genutzt. Hierzu zählen unter anderem Koffein, Kaffee, Tee, Alkohol, Bier, Wein, Schnaps, Nikotin, Tabak, Cannabis, Marihuana, Haschisch, Betel sowie Krat. Mhm.
Ich habe 2 Jahre lang ohne jede Art von Drogen gelebt.
Straight Edge.
So ist es.
Ja, nach dieser Drogendefinition schon. Also, weil das Spannende ist ja, ne, Viva Britannia lässt grüßen, im Englischen ist Drug ein Medikament erstmal.
Stimmt. Ne?
Drugstore. Wobei im Deutschen ja auch, ne? Drogerie. Das habe ich auch tatsächlich erst im Soziopod gelernt, nämlich das eigentliche Wort kommt aus dem Niederländischen und heißt eigentlich nur Getrocknetes oder Gelagertes, weil das waren einfach irgendwie nur Sachen, also auch das, was man im Grunde heute in der deutschen Drogerie findet, also im Grunde auch wirklich Lebensmittel zum Teil, Eingemachtes etc., das waren einfach Sachen, die auf Lager waren, wo du halt hingegangen bist und die Sachen für den täglichen Bedarf geholt hast. So entstand das mal ursprünglich und da waren natürlich dann auch Heilkräuter mal mit dabei und ähnliches.
Also eher verwandt mit Dröge.
Dröge, genau.
Von trocken.
Trocken, genau.
Ach.
Daher kommt eigentlich der Begriff Droge. Aber stimmt natürlich. Also im Englischen Drug natürlich in erster Linie eben für alles, was irgendwie sozusagen medikamentös ist. Im Deutschen tatsächlich, also platt gesagt, alles, was irgendwie psychoaktiv ist.
Ja, Diskussion über den Drogenbegriff ist natürlich psychologisch hochspannend.
Ja, klar.
Naja, gerade wenn du heute in Bereiche gehst wie Internetsucht, Kommunikationssucht, kann man das sagen? Handy, so, Twitter,
Wer unterscheidet zwischen stofflichen und nicht stofflichen Süchten?
Ja, okay.
Das ist die Arbeitsdefinition.
Wobei, Sebastian, ich will dich da nicht ganz rauslassen. Ne? Also klar, Rauchen, nicht psychotrop, aber schon...
Psychoaktiv.
Schon physiologisch.
Natürlich, natürlich aktiv.
Ja gut, also nicht halluzinogen, aber psychoaktiv.
Stimmt. Psychoaktiv, genau. Ja, halluzinogen sind ja auch nicht alle Drogen. Also nee. Das ist ja...
Ich weiß nicht, ob die wenigsten, aber genau, das ist eine...
Also spannenderweise ja die halluzinogenen Drogen, also wenn man, wir haben ja vorhin schon über LSD sehr ausführlich gesprochen, LSD hat ja im Prinzip kein Abhängigkeitspotenzial, also es macht nicht körperlich abhängig,
ja, spannenderweise. Da müssen wir auch noch im Detail drauf kommen. Weil es
nicht nur im Prinzip, de facto.
De facto, genau.
LSD macht ebenso wenig abhängig wie MDMA, also die Reinform von Ecstasy.
Ja.
Genau wie MDMA, also das, was als Ecstasy bekannt ist, auch keine euphorisierende Wirkung hat. Ja, das ist ja so ein Missverständnis. MDMA in Reinform ist nicht euphorisierend. Deswegen werden in das, was dann als Partydroge Ecstasy kursiert, Amphetamine reingepackt. Und die haben dann eine aufputschende, unter Umständen eben auch euphorisierende Wirkung.
Warum nehmen denn Menschen überhaupt Drogen und seit wann?
Ich würde sagen, also
schon dieser alte Spruch schon immer.
Ne? Genau, darauf wollte ich eigentlich.
Ne, darauf wollte ich, ne, klar. Also Drogen an sich schon seit ewigen Zeiten. Also das ist lange. Also bewusstseinsverändernd oder Rausch an sich. Klar, also geht weit zurück.
Genau, machen ja auch Tiere, ne?
Zeigt uns Disney zumindest so.
Aber zeigt uns Disney. Wie hieß der Film damals? Serengeti darf nicht sterben, oder?
Nein. Die wunderbare Welt der Tiere. Serengeti darf nicht sterben ist hier der Deutsche.
Die wunderbare Welt der Tiere war das mit den besoffenen Elefanten und Affen, oder?
Und wo er die Lemminge über die Klippe scheucht.
Ja, somit für den evidenzbasierten Gehalt dieser Aussage. Nee, also tatsächlich, also ich habe gelesen in der Vorbereitung, ja, natürlich gibt es auch sozusagen in der freien Wildbahn, kommt es mal vor, dass sich Tiere an sowas wie, ne, vergorenen, was war das? Das waren irgendwelche vergorenen Früchte, waren das in dem Film, in dem Disney-Film, ja. auch berauschen, aber im Normalfall nicht systematisch.
Mhm.
Also das kommt dann mal vor, weil die fressen das und dann sind die auch berauscht. Das heißt dann aber nicht im Normalfall, dass die in Anführungsstrichen davon abhängig werden.
Spannend ist, wenn man jetzt mal kulturgeschichtlich oder kulturpsychologisch daran geht, der Wandel der Benutzung von Drogen. Ja, also weg von einem spirituellen Erlebnis, das gewissen Leuten in gewissen Situationen vorbehalten war, zum Beispiel den Priestern oder den jungen Männern bei Initiationsriten oder den Menschen generell bei besonderen Krisensituationen, ne, weg davon, hin zu massenhaften Genussmittelgebrauch. Finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Da gibt es auch sehr, sehr umstrittene, aber finde ich sehr spannende Aufsätze darüber, dass eben solche Drogen, die ein Rausch im Sinne eines euphorisierenden Elements beinhalten, ne, zum Beispiel Alkohol, ne, berauscht, also macht ein gutes Gefühl und bei hohen Dosen schläfrig und ne, so, also sedierend ab irgendeiner Menge, ist eher eine Sache von Gesellschaften wie der unseren, während solche Drogen, die eben vor allem psychotrop, halluzinogen sind, dann eine Sache sind, die eher so in Stammesgesellschaften zum Beispiel in Südamerika sehr verbreitet waren, ne?
Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob wir das in der Mittelalterfolge erwähnt haben. Ich komme natürlich jetzt wieder drauf. Das wäre eine schöne Frage für den Butler eigentlich. Ich habe mal irgendwann gelernt oder mitbekommen, dass unter anderem im Mittelalter natürlich günstiges Bier und gerade auch das Zusetzen von Hopfen zum Bier durchaus auch sehr gerne von der Obrigkeit gefördert wurde, in Anführungsstrichen, weil das die Massen betäubt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also Brot, also ein bisschen, ich hatte jetzt fast gesagt, Brot, Bier und Spiele, aber das sediert ja im Wesentlichen.
Ja, das ist ja auch so das, was der von mir sehr geschätzte Timothy Leary immer wieder auch postuliert hat in vielen seiner Bücher, ne? Oder Büchlein, muss man bei ihm sagen. dass er eben sagt, die Herrschenden erlauben deswegen berauschende Drogen, weil sie wissen, dass dadurch ruhig gehalten wird im Vergleich zu den halluzinogenen Drogen.
Was ja, wenn wir mal den Alkohol vielleicht erstmal zu Rate ziehen oder heranziehen als Droge.
Sehr gerne, Prost.
Ja, genau. Bei der Gelegenheit zum Wohl.
Die zum Herren. Wohl, ich habe hier Paulaner, Münchner Helles.
Boah, ich habe Budweiser hier stehen.
Mhm. Ich habe Wodka Energy Drink.
sowohl aufputschend als auch
das kann sedierend. Ja, das kann ich nicht trinken. Ich habe zwei Abende mal versucht, Wodka Red Bull zu trinken.
Hast du schon mal erzählt?
Und das ging gar nicht. Ich hatte keinen Alkoholeffekt und dafür Herzrasen. Das war die Hölle für mich. Ja.
Alkohol wolltest du zu.
Genau, also Alkohol auch in Bezug auf psychische Störungen. Also ganz häufig ist es ja so, dass Menschen mit einer psychischen Störung auch häufig zumindest einen Alkoholmissbrauch in ihrer Vita haben, weil Alkohol gerne als Selbstmedikation genommen wird. Genau, weil es eine entspannende, im Zweifelsfall sogar sedierende Wirkung hat. Und man damit zunächst mal, wenn man eine Anspannung erlebt, sei es durch Angst, sei es durch Zwänge, sei es durch Depressionen, wie auch immer, man das ja zunächst mal mit Alkohol behandeln kann. Und das Zeug steht halt überall herum.
Liegt so. Die Komorbidität nicht bei etwas über 60%, habe ich im
Kopf? Sehr, sehr hoch, genau aus dem Grund, weil du natürlich durch die Selbstmedikation das hilft. Und natürlich wie bei den allermeisten Suchtsubstanzen oder Drogen, wenn wir den Alkohol da jetzt mal drunter subsumieren, gibt es ja auch einen Gewöhnungseffekt, der einsetzt. Das heißt, du brauchst mehr von der Substanz, um die gleiche Wirkung zu erlangen. Das liegt in der Physiologie des Körpers begründet. Und damit bist du dann halt relativ schnell von einer, sagen wir mal, Angsterkrankung, die du dir selber mit Alkohol behandelst, dann auch in der Suchtproblematik drin, weil du halt immer mehr Alkohol und ganz regelmäßig Alkohol nimmst, damit es dir damit besser geht und dann hast du irgendwann die zweite Problematik. Wobei auch das ganz häufig findet man das gerade bei Erkrankungen, die so im Bereich der Schizophrenie angesiedelt sind, dass da manchmal dann eben auch diese Kausalkette nicht ganz klar oder auch nicht nachvollziehbar ist. Also lag zunächst eine Alkoholerkrankung, sprich Alkoholsucht vor, die dann in einer Psychose, Schizophrenie mündet, oder war schon immer eine leichte Schizophrenie-Psychose da, die sozusagen in die Alkoholsucht geführt hat.
Genau.
Das gibt es halt sehr, sehr häufig.
Ja, es ist ja generell für Drogen. Ich meine, diese Selbstmedikationshypothese, das hatte ich vorhin auch schon im Hinterkopf, auch als wir uns über Zwänge unterhalten hatten. Jetzt mal ganz platt gesagt, wir haben unsere neurochemischen Prozesse hin und her schwappen, die schwanken. Manche Leute mögen von dem einen Übergewicht haben, sei es größtenteils oder zum großen Teil genetisch bedingt. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann ist natürlich eine Möglichkeit, erlerntes Verhalten, oder ich habe eben irgendwelche Medikamente oder eben Rauschdrogen oder ähnliches, mit denen ich mich halt besser fühle als normal. Ja, und das kann natürlich sein, das kann Alkohol sein, das kann in anderen Fällen können das andere Drogen sein.
Cannabis ist bei meinen Jugendlichen beliebt als Eigenmedikation gegen hyperkinetische Störung.
Was bitte?
Cannabis.
Cannabis, ja.
Vielleicht an der Stelle, ich habe es mal rausgesucht, wir hatten ja schon so ein bisschen diesen Sebastian hat es Stammeskontext genannt, also da waren es ja dann eher die Medizinmänner, die psychoaktive Substanzen zu sich genommen haben, halluzinogene Substanzen, um mit den Göttern zu kommunizieren, Visionen zu haben, mit der Natur zu kommunizieren, je nachdem, wie die persönliche oder die Stammesritenlandschaft ausgesehen hat. Katholische Kirche, Weihrauch, Ich habe das mal rausgesucht, das ist nämlich ganz spannend, weil das habe ich auch lange Zeit geglaubt, dass im Weihrauch Tetrahydrocannabinol vorhanden sein soll, also THC, okay. Das gleiche, was in Cannabis drin ist. Dem scheint übrigens nicht so zu sein. Okay. Ganz, ganz spannend, sondern es gibt einen Stoff allerdings, der psychoaktiv ist im Weihrauch, das Incensol. So nennt sich das.
Incensol ist auch ein schöner Begriff. Das ist so ein bisschen wie Unobtainium. Ja, das ist okay.
Wie wirkt das?
Ich habe es hier gerade geöffnet. Möchtest du es physiologisch haben oder in der direkten Wirkung auf den Körper?
Wenn es nicht zu langweilig wird, gerne auch physiologisch.
Ja, also es ist ein wirkungsvoller Agonist des Transient Receptor Potential Vanilloid 3 Kanals. Eines Ionenkanals, der in der Haut an der Wahrnehmung von Wärmereizen beteiligt ist. Aha. Das Ganze wirkt fast antidepressiv im menschlichen Gehirn. Wurde nicht nachgewiesen. Im Tiermodell zeigt es Effekte, die einer angstlösenden und antidepressiven Wirkung ähnlich waren, im menschlichen Gehirn aber nicht nachgewiesen.
Okay.
So.
Weil ich bin mal von Weihrauch ohnmächtig geworden. Bei der frohen Leichnamsprozession, das werde ich nie vergessen, da war ich Messdiener und das war das erste Mal, dass ich so dabei war bei den massiven Weihrauchfässern und ich weiß noch, ne, wobei das wird ein Kreislaufding gewesen sein, deswegen wurde mir wahrscheinlich kalt, ich weiß noch, mir wurde kalt und ich gab meinem Kollegen, der neben mir stand, also wir waren Kerzenträger, ne, keine Messdiener, sondern die Kerzenträger und ich gab dem noch meine Kerze, weil ich mir dachte, gib dem besser die Kerze und dann wurde ich auf einmal in der Sakristei wach.
Ja, wobei ich natürlich an der Stelle, also ich meine, ich habe vorhin gesagt, katholisches Gymnasium, ich durfte also auch den einen oder anderen katholischen Gottesdienst mit Weihrauch mal ertragen, wo ich mir schon sehr gut vorstellen kann, gerade als Messdiener, da kommt natürlich einiges zusammen. A, bist du meistens sowieso in der Wachstumsphase, ja, wo man häufiger mal irgendwie Kreislaufthemen haben kann. Du stehst oder läufst die meiste Zeit rum, hast vielleicht dann noch irgendwas Schweres zu tragen, hast vielleicht nichts gegessen.
Und wir waren nicht angezogen, wir hatten da drei Schichten an und das in der Sonne.
Ja, ja, und dann hast du irgendwie noch Sauerstoffmangel, weil irgendwie ein Großteil des Luftraums irgendwie mit Rauch verpestet ist.
Ich kann eh auch sowieso so diese starke Konzentration von ätherischen Ölen nicht gut haben. Gilt auch für Duftkerzen und so ein Zeug.
Ich habe eine an bei mir hier im Büro. So ein Stöfchen mit
Ton. Ist ja auch ein ESO.
Ja, ich bin auch eher flauschig. Aber wisst ihr, was gerade lustig ist zum Thema Stammhirn und so? Ich habe mich gerade, als der Sven das so erzählte, ne, habe ich mich zurückversetzt so in diese Stimmung, wie das damals war. Und ich habe jetzt gerade einen richtig massiven Weihrauchgeruch in der Nase.
Ja, Gerüche sind ja sowieso klasse. Ja,
Stammhirn halt, ne? In der Nase, ich weiß
es. Ja, ich weiß, ne? Aber die Erinnerung, große Erinnerung. Ja. Ganz, ja. ganz extrem.
Weil ja, ne, wissen wir ja auch, dass die Nase quasi der Bulbus olfactorius, ich musste das ja alles mal lernen.
Wir alle.
Ihr natürlich nicht. Ja, ihr wart ja auch so einer Klecker-Uni.
Die Klecker-Uni? Ich war in Münster wie du, mein Lieber.
Hast du auch bei, wie hieß denn der, die Physiologie-Prüfung gemacht, Mensch?
Irgendwas mit L.
Diagnostik hattet ihr nicht, ne, in Münster. Das hatten nur wir in Bochum, oder?
Diagnostik habe ich.
Diagnostik, bitte, ja, hallo.
Ah, Gott, wie hieß denn der? Ich komme gerade nicht mehr drauf.
Ja, nachher komme ich
irgendwie. Da habe ich bei der Prüfung.
Nee, wechsle ich jetzt, glaube ich. Egal.
Ich hab bei der Prüfung habe ich gedacht, das ist Dr. Best. Weil die Vorlesung hat ein anderer Typ gegeben. Und als der dann bei der Prüfung die Tür aufmachte, hatte der einen weißen Kittel, so ein Bärtchen und weiße Haare. Und ich habe gedacht, der macht gleich sein Mäntelchen auf und sagt, habe ich Ihnen schon unsere neue Zahnbürste gezeigt. Und hat eine Tomate.
Es scheinen einige der Fächer von Zahnmedizinern unterrichtet worden zu sein. Oder von Zahnarztfrauen vielleicht auch.
Von Zahnarztfrauen, ja.
Da wollte ich nur gerade sagen, genau, ganz kurz, bevor wir weitermachen, hier Nase, Sinnesorgan, was direkt quasi oben im Hirn ankoppelt.
Hirn.
Also so direkte Reizleistung, Leitung von Nase in Hirn und offensichtlich auch extrem gute Vernetzung mit dem Gedächtnis der Geruchssinn.
Genau. Oder wie German Student gerade sagt, Bulbus olfactorius ist zu nerdig, ich stehe eher auf den Hipster-Ausdruck.
Also Riechkolben. Die Amygdala speichert doch beinahe beides ab, ne? Gerüche und Gefühle und deswegen werden Gefühle zusammen mit Gerüchen ausgelöst und andersrum, ne?
Wobei Amygdala ist hauptsächlich für negative Gefühle. Aber gut.
Ja, sag ich doch, Kirche
zu. Ja, genau, das ist ein Weihrauch.
Aber das ist ja spannend, wenn du in ein Haus reinkommst, was so riecht, wie dein Elternhaus gerochen hat. Hm. Zum Beispiel.
Ja. Ah, ja, nach Gold und Silber.
Und Myrrhe und Weihrauch. Und nach.
Ach, da war es im Stall.
Nach Rindern und Kindern. Und nach Kaspar, Melchior und Balthasar.
Da sind schon irgendwie die Gotteswahn. Herr Bartoschek,
aber was denn ein Gotteswahn? Wenn wir dabei sind, Jungs, dann sage ich jetzt mal Nucleus Accumbens und mesolimbisches System. Mhm. Da sollten wir mal drauf eingehen, glaube ich, oder?
Dann mach mal.
Bin ich wieder der Einzige, der sich vorbereitet hat für diese Sendung?
Nö, ich habe mich auch schon vorbereitet.
Komm, mach mal.
Erzähl mal über den NACC.
Genau, also das ist ein Areal im Gehirn, Nucleus vom Lateinisch Kern.
Radioaktiv. Entschuldigung, ich halte ja die
Fresse jetzt. Trink du mal noch ein bisschen, was trinkst du nochmal?
Budweiser.
Budweiser. Budjovice. Übrigens Budweiser, vielleicht können wir auch damit mal aufräumen. Budweiser und Budweiser, Sebastian.
Ja,
sind zwei verschiedene Biere.
Verschiedene Paar Schuhe. Das eine hat sich unabhängig von dem anderen irgendwann in den USA gegründet und hat dann später vereinbart, dass es Gebietsschütze für das jeweils andere gibt.
Genau. Und Budweiser, das, was du trinkst, vermutlich, setze ich das jetzt mal auf, ist ein tschechisches Bier.
Genau. Ein Lagerbier aus Budvar. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren. Ganz toller Ort, so wie ganz Tschechien wunderschön ist und hat natürlich nichts mit der Ami-Plörre zu tun, die im Prinzip aus drei Teilen Wasser und zwei Teilen Geschmacksstoff besteht.
Kommen wir zurück zum Nucleus Accumbens.
Gerne.
Der eine zentrale Rolle im mesolimbischen System spielt. Und das mesolimbische System ist das bei uns im Gehirn und das haben, glaube ich, korrigiert mich mal, aber ich glaube, das haben alle Säugetiere zumindest, alle Gehirne.
Das limbische System an sich ist ja in Anführungsstrichen, wie es immer so schön, ne? Populärwissenschaftlich hat der älteste Teil des Gehirns, also ja, genau.
Hat alles und jedes, ne?
Genau, also grundsätzlich irgendwie so positive versus negative Reize irgendwie verarbeiten. Deswegen hat das eigentlich jedes Lebewesen zu einem gewissen Maß.
Und ist das Belohnungssystem.
Genau, ja.
Und dieses Belohnungssystem ist eben genau das, was immer dann ins Spiel kommt, wenn positive Dinge geschehen, dann schüttet dieses Belohnungssystem, jetzt muss ich mal gerade nochmal gucken, was schüttet es denn aus? Dopamin? Nee, da dockt Dopamin an, ne?
Gerade.
Das ist nichts Falsches.
Sind Dopaminrezeptoren, deren Stimulation durch die dopaminären Afferenzen der Area tegmentalis ventralis für die Erwartung eines Glückgefühls verantwortlich gemacht wird. Viele euphorisierende Drogen wirken durch direkte oder indirekte Beeinflussung der synaptischen Übertragung. Bla 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 bla, beziehungsweise Ketamin.
Gut, das ist halt genau das Thema, dass eben Drogen dazu führen können, dass die Menge von Dopamin im Gehirn zunimmt und damit wirkt das auf dieses Belohnungssystem.
Genau, und man braucht quasi hinterher die gleiche Menge an Wirkstoff, um eine ähnlich große Belohnungswirkung dann noch zu erzielen, was dann eben diesem Gewöhnungsaspekt entspricht, den ich geschrieben habe. Also du brauchst mehr von einer bestimmten Substanz, um diesen Effekt zu erzielen, den du als angenehm empfindest.
Genau. Also das ist ja bei längerer das ist ja bei jeder Art von Gewöhnung so. Man kann jetzt ganz platt sagen, ne, man kann sich natürlich an helles Licht, Dunkelheit etc., da gibt es irgendwelche Anpassungsgeschichten im Auge, dass man sich dann halt irgendwie ein bisschen an Dunkelheit gewöhnt und nach einiger Zeit ein bisschen besser sehen kann. Da laufen ja auch chemische Prozesse sozusagen dann im Wahrnehmungsapparat ab. Was Ähnliches läuft natürlich sozusagen im Gehirn ab. Wenn du wiederholt diese Rezeptoren, diese Andockstellen dann sozusagen dann natürlich auch einer übergroßen Menge ausgesetzt werden, dann verlieren die auch an Sensitivität oder sterben sogar ab, um das sozusagen auf einem gewissen Niveau zu halten.
Beziehungsweise die Schwelle wird erhöht,
genau,
um zu feuern, ne?
Genau, also da gibt's ganz unterschiedliche, kommt immer so auf den Ort an, kommt immer auf den jeweiligen Neurotransmitter, also die Chemikalie an, die da wirkt, wie dann die Veränderung aussieht. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, Seitenhieb sozusagen Richtung Depression, Antidepressiva. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer ist ja einer dieser schönen Begriffe, funktionieren einfach darüber, dass man sagt, okay, da hat jemand zu wenige Rezeptoren für Serotonin, was sozusagen für unser Wohlbefinden zuständig ist, an entsprechenden Stellen. Was machen dann also diese Medikamente? Diese Medikamente sorgen dafür, dass das bisschen Serotonin, was da ist, länger sozusagen da vor Ort bleibt, um im Grunde die gleiche Menge an Effekt auszuüben oder einen stärkeren Effekt auszuüben, als es eben in den normalen Umständen der Fall wäre.
Und ich würde gerne mal kurz in den Chat fragen. Ich merke, dass wir gerade sehr psychologisch unterwegs waren. War das verständlich für euch? Weil ich denke, für uns drei war das verständlich. Aber war das für euch verständlich? Mal ganz kurz ein Meinungsbild. Einfach nur ja oder nein. Ja, wenn es verständlich war. Nein, wenn nicht.
Jetzt müssen wir 5 Sekunden warten, Sebastian. Ja. Das weißt du. Hast du gelernt inzwischen, ne?
Ich muss mich jetzt muten, ne? Oder so.
Genau, geh mal weg. Schnüffel mal ein bisschen, war super, sagt der Insider, schon mal sehr schön.
Ja gut, aber Insider kennt sich ja aus. Insider ist ja auch super, Insider sucht ja auch tolle Studien raus.
Also es gibt ja eine spannende Studie, die man mit Ratten gemacht hat.
Ja, erzähl mal.
Hat's die gegeben? Also ich meine, ich
die hat's gegeben, es hat mehrere Studien gegeben, aber erzähl erstmal die Studie.
Genau, also die ich meine, die du wahrscheinlich auch meinst, ist die, wo man eine Elektrode in das Gehirn einer Ratte implantiert hat und ihr zwei Tasten zur Verfügung gegeben hat, der Ratte, auf die sie mit ihren Vorderpfoten drauftreten konnte. Bei der einen Taste gab es Futter, sodass sie sich was zu essen holen konnten, und bei der anderen Taste konnten sie die Elektrode, die sie im Hirn hatten, reizen, und das führte dazu, dass das Belohnungssystem im Gehirn gereizt wurde. Und es gibt Studien, wo die Ratten zum Teil verhungert sind, weil sie sich ständig die Stimulation des Belohnungssystems geholt haben und das toll fanden und darüber letztendlich die Nahrungsaufnahme vergessen haben.
Ja, die Studien gab es. Es gab auch andere Studien, die sogar noch näher an unserem konkreten Thema dran sind, nämlich an Drogen. Es gibt vergleichbare Drogen, wo Ratten zum Beispiel die Wahl hatten zwischen auch drogenversetztem Wasser oder normalem Wasser. Und sie haben dann also das drogenversetzte Wasser irgendwie bevorzugt, was dann eben auch unter anderem herangezogen wurde, ne, Thema Tiermodell, als Gefährlichkeit, was eben Abhängigkeitspotenzial von Drogen angeht. Insbesondere, weil daraus abgeleitet wurde, nachdem die sozusagen den ersten Schuss sich da gegeben haben mit Heroin oder vergleichbaren Drogen, war das im Grunde ein unaufhaltsamer Prozess. Und daher kommt also auch so ein bisschen Thema Drogenpolitik, gar nicht erst einmal probieren, weil die machen sofort abhängig. Und da gibt es natürlich eine entsprechende Kritik zu, wo auch gesagt wurde, also es gab dann in den 70er Jahren kam dann mal ein kanadischer Psychologe da drauf und hat gesagt, naja, wenn man sich diese Experimente mal anguckt, das waren ja auch ziemlich lebensunwürdige Umstände, in denen diese Ratten waren, und hat also festgestellt, weil die waren natürlich sozusagen in Isolationshaft, und da fanden dann eben auch diese in ganz kleinen Käfigen, da fanden dann auch wiederum diese Experimente statt, und hat im Grunde die gleichen Studien nochmal gemacht, nur dass er sozusagen Ratten, die ja soziale Wesen sind, zusammen in einem größeren Käfig gehalten hat, hat dann die gleichen Experimente gemacht und hat festgestellt, diese Entstehung von Abhängigkeit ist gar nicht mehr so groß, ist deutlich geringer, weil die Ratten auch tatsächlich sozialen Kontakt haben, Ausgleich haben, sich an anderen Stellen Stimulation suchen können, was natürlich zum Thema Drogenabhängigkeit und Drogenpolitik natürlich auch nochmal ein interessanter Punkt ist, was Entstehung und sozusagen Aufrechterhaltung von Abhängigkeit angeht.
Lass uns noch ganz kurz zum Thema Belohnungssystem noch zwei Sachen sagen, was natürlich auch im Belohnungssystem funktioniert. Tatsächlich Sex, also der Orgasmus, das ist eine ganz klare Ausschüttung, die ganz klar am Belohnungssystem andockt. Deswegen macht das auch so viel Spaß, Sex zu haben. Das zweite eben, Sportler, die Ausdauersport betreiben, Marathonläufer und auch andere Sportarten, die ja dann immer von dieser berühmten Endorphin-Ausschüttung sprechen, und dann über diesen Rauschzustand sprechen, wenn sie eben ausführlich Sport treiben. Auch das läuft über das mesolimbische System an der Stelle. Also das geht halt auch ohne Drogen, das geht auch quasi mit körpereigenen Dingen. Und wenn man denn ganz glücklich ist, kriegt man das auch hin, wenn man einfach mal zufrieden ist oder was Schönes isst oder schönes Bild sieht oder tolle Musik hört. All das kann natürlich auch Reaktionen im mesolimbischen System, im Belohnungssystem auslösen.
Oder unter Umständen, wie Elektrobier gerade auch im Chat noch sagt, Runners High, ne? Also ne, bei genau, Läufern etc., die dann eben auch nochmal einen entsprechenden Schub kriegen. Das ist eben genau, wie sehr platt gesagt, wir Menschen oder eigentlich alle Lebewesen eben auch funktionieren. Wir haben ein Belohnungssystem, wir haben auf der anderen Seite auch in gewissem Maße ein Bestrafungssystem und wir lernen im Laufe der Zeit, was tut uns gut, was ist vielleicht nicht so gut für uns in gewissem Maße. Und bei manchen, ne, da sind wir beim Thema von wegen, was ist logisch, was ist rational. Manche Sachen tun uns im Moment gut, sind vielleicht langfristig keine gute Idee, aber trotzdem finden wir es dann halt irgendwie angenehm, uns dann zu berauschen, die Zigarette zu rauchen im Hier und Jetzt, weil sie sozusagen im positiven Sinne einen Kick auslöst, uns entweder, also auf jeden Fall besser fühlen lässt, sage ich jetzt mal, bis zu einem gewissen Maße.
Wusstet ihr übrigens, dass viele der Leute, die eine Überdosis, an einer Überdosis Drogen versterben, in dem Moment eine Drogendosis gehabt haben, die gar nicht höher war, als die sie sonst auch immer konsumiert haben? Also bei Heroin jetzt?
Das verwundert mich jetzt nicht, weil natürlich für diese ganzen, also was erlebe ich als positiv oder negativ, natürlich auch Umfeldfaktoren wahnsinnig großen Einfluss haben und nicht nur die rein, oder jetzt können wir fast wieder von Placebo anfangen an manchen Stellen. Klar, würde ich da auch sehen. Also wenn da mehrere Faktoren zusammenkommen, ich habe irgendwie die Dosis, was eine gewisse Reaktion bei mir, also objektive Reaktion bei mir auslöst und dann meine subjektive Interpretation von der Situation, wenn da Sachen zusammenkommen, könnte ich mir
das vorstellen. Das ist genau auf dem richtigen Dampfer auf, weil das ein sehr starkes Argument eigentlich war in den 90ern für Fixerstuben.
Ja.
Die sich leider in Deutschland nicht durchgesetzt haben.
Großes Problem an der Stelle auch, Sebastian, ganz kurz, ist ja die auch geht jetzt ab von dem, aber das würde ich auch gerne nochmal sagen, dass die Qualität der Droge, die du konsumierst, auch nicht einheitlich ist.
Klar,
auch das kann ein großes Problem sein.
Das ist das Problem, genau. Ja,
genau.
Da kommen wir gleich eh nochmal drauf, wenn wir über die Frage vielleicht kommen wir zu der Frage, wollen wir eine drogenfreie Gesellschaft oder nicht? Da würde ich diese Frage verortet sehen. Gut,
okay, dann machen wir erstmal. Gerne. Nee, machen wir erstmal weiter mit deinem Punkt. Ich würde das noch einmal auch schon mal.
Ja, dass man zeigen konnte, dass ich kriege das jetzt nicht mehr im Detail zusammen, weil ich gestehen muss, ich habe es nicht geschafft, die Studien alle nochmal nachzulesen, aber das ist eine, die wir definitiv im Studium hatten. Dass die Erwartung des Drogenkonsums bei Heroinabhängigen dazu führt, dass der Kreislauf, der Metabolismus, also der Körper, gewisse Reaktionen zeigt, die eben dazu führen, in Erwartung der Droge, da ist dieser Effekt des Placebo, den kannte ich im Studium gar nicht, unter dem Begriff kannte ich den nicht, passt eigentlich ganz gut, führt dazu, dass auch höhere Dosen ausgehalten werden können, weil der Körper
Insider.
Der Körper eben oft in der Erwartung des Heroins eben runter fährt, ne? Und eben nicht übersteuert. Nimmt man den Leuten dann den Ort, an dem sie regelmäßig Drogen konsumiert haben, zum Beispiel dadurch, dass man in guter Absicht gewisse Züge der Stadt drogenfrei hält und die Junkies da verscheucht, setzen sie sich denselben, jetzt habt ihr mich durch die Sache völlig rausgebracht, setzen sich denselben Schuss an anderer Stelle, also tatsächlich an einem anderen Ort, und dadurch ist zu erwarten, dass Leute auf einmal bei einer Dosis versterben, bei der sie bisher gelebt haben. Und wenn man Drogenpolitik auch deswegen betreibt, um Todesfälle zu verhindern, kann man daraus ableiten, dass der denkbar dämlichste Weg, etwas zu machen, gegen Drogenkonsum derjenige ist, in regelmäßigen Abständen gewisse Stadtteile, Häuser, Straßenzüge von Junkies oder Drogenabhängigen generell zu reinigen.
Das ist ja eine Sache, die...
Ihr habt mich jetzt echt teilweise rausgebracht.
Entschuldigung.
Freund. Ja, wir haben mich geärgert.
Flätige Bemerkung hier.
Im Skype-Chat, den unsere Hörer nicht sehen können, haben wir Sebastian geärgert. Ja. Aber das ist eine Sache, Sebastian, du hast in der Einleitung gesagt, du hast das erste Mal, glaube ich, eine Heroinspritze in Hamburg gesehen. Und man muss ja sagen, dass da die Schill-Partei, die Älteren unter unseren Hörern werden sich erinnern, Herr Schill, der seinerzeit in Hamburg, lange bevor wir hier auch waren in Hamburg, ja im Senat gesessen hat mit einer sehr rechtsorientierten Gesinnung, so möchte ich das mal formulieren, der dafür gesorgt hat, dass der Innenstadtbereich von Hamburg zumindest ja nicht nur befreit von Drogenkonsumenten und Obdachlosen auch ist. Da hat er sehr viel Aufwand betrieben, um der Stadt sozusagen ein sauberes Image zu geben. Da hat ein ganz klarer Vertreibungsprozess stattgefunden, der, nachdem die Chill-Partei jetzt ja schon lange nicht mehr hier aktiv ist oder im Senat ist, ja nicht zurückgedreht worden ist. Also das saubere Image, was Hamburg hat, was Hamburg ja auch von Berlin unterscheidet, wenn du hier U-Bahn fährst und so, das ist ja alles wie geleckt hier. Das ist auf der einen Seite sehr angenehm, sozial, aber nicht ganz unkritisch, weil das eben eine gemachte Politik ist, die in einer ganz klaren Verdrängung dieser, sagen wir mal, sozial schwachen Gruppierungen, die du natürlich in der Stadt mit fast 2 Millionen Einwohnern hast, erkauft ist an der Stelle und passt eben genau zu dem, was du gerade erzählt hast, Sebastian.
Da wird gerade im Chat der Spritzenautomat benannt. Der Spritzenautomat hat weniger natürlich den Sinn, den Ort festzulegen, wo Drogen konsumiert werden, als Infektionsgefahr. Mhm. Beispielsweise durch das HIV-Virus zu senken. Ne?
Bei der Gelegenheit, wenn wir das mal haben, Heroin, also der spritzt Haschisch, eher ungewöhnlich. Ja, gibt ja immer wieder so als scherzhaften Spruch. Wobei,
I once smoked pot, now I'm gay. Ne? So.
Wobei Heroin tatsächlich sowohl gespritzt als auch geraucht, als sogar auch gesneeft werden kann. Ne? Also Heroin ist sozusagen die Urmutter aller Drogen, mit der kannst du quasi alles machen.
Aber die User-Droge, ne, mittlerweile.
Will man nicht haben, ne?
Nee, also auch bei unter Drogenkonsumenten. Heroin konsumieren die Loser.
In deren Okay. Also und die coolen Jungs machen was?
Kokain. Weil Kokain immer noch eine Droge ist, die den Reichen und Schönen zugeschrieben wird, obwohl de facto die Marktpreise für Kokain nicht wesentlich höher, wenn überhaupt höher, als die für Cannabis liegen. Also wenn ich jetzt hier zum Bahnhof gehe, kriege ich garantiert, ist auch egal, kriege ich auf jeden Fall für einen Preis, den ich jetzt hier gar nicht unbedingt benennen muss, Kokain und für unwesentlich weniger Cannabis. Wobei Cannabis-Vertrieb nicht mehr so funktioniert wie der bei Kokain. Also Cannabis wird ja oft vertrieben über Kleindealer, sodass man das Gefühl hat, das ist ein Kollege, da macht man nichts Böses, aber in dem Buch Gomorra von Roberto Savioni ist sehr schön dargestellt, dass natürlich auch diese Kleindealer sozialpsychologisches Konstrukt der Mafia sind. Ne? Die wissen natürlich auch, dass Cannabis eine Massendroge geworden ist und dadurch man das nicht mehr bei der bösen Mafia kaufen will, sondern bei dem Kollegen, der vielleicht auch nur ein paar Gramm hat oder so. Und dann ist das ja bestimmt nichts Böses, aber das ist natürlich Blödsinn. Solange Cannabis illegal ist, wird es über illegale Quellen hergestellt und diese illegalen Quellen sind mafiös.
Ist es denn jetzt so, dass wir sagen müssen, Drogen alle ganz furchtbar und ganz schlimm und bloß weg damit?
Na, Drogen sind zweierlei. Punkt eins, hier sind wir bei der Frage, was was bezeichnen wir als Droge? Und zweitens natürlich die Frage, Droge ist ja nicht gleich Droge, sondern die unterscheiden sich extrem in also jetzt mal ganz platt gesagt, darin, was sie machen, wie stark sie wirken, ob sie überhaupt abhängig machen, weil das grundsätzliche Problem ist nicht die Frage des Drogengebrauchs, sondern eigentlich eher die Frage der Abhängigkeit und der unterschiedlichen Folgen der Abhängigkeit von einer Droge. Also und den Bogen würde ich sowieso noch mal ganz gerne spannen, und das war auch ein Punkt, auf den der Soziopod nur am Rande eingegangen ist. Ich hatte auch vorhin schon erwähnt, Insider hat dann in den Kommentaren auch schon einen Bogen gespannt, zu dem ich sogar einen halbwegs persönlichen Zugang habe. Nämlich die Frage erstmal, Drogen im engen Sinne, das haben wir auch schon gesagt, zeichnen sich dadurch aus, dass eigentlich ein Abhängigkeitspotenzial da ist. Das heißt, dass eben genau wie Alexander gesagt hat, dass also eine Gewöhnung eintritt, und das, also wenn da von Abhängigkeit die Rede ist, in erster Linie erstmal eine physiologische, eine körperliche Abhängigkeit. Ich brauche mehr von der gleichen Droge, um subjektiv die gleiche Wirkung zu haben von der Droge. Und dann je nachdem, was das für eine Droge ist, und wir reden gerade über Preise, und Heroin ist da das klassische Beispiel, da geht es eben darum, was macht das dann mit mir und mit meinem Leben, wenn sich sozusagen mein gesamtes Leben nur noch darum dreht, den nächsten Schuss zu kriegen, den zu finanzieren, irgendwie dahin zu kommen, die damit verbundene Kriminalität, weil ich kann's, ne, ich bin irgendwann nicht mehr fähig, sozusagen aus meinem normalen Erwerb nachzugehen, um meine Drogensucht zu finanzieren, etc. Und da unterscheiden sich natürlich die Drogen gewaltig. Und damit sind wir im Grunde bei einer evidenzbasierten Drogenpolitik.
Und ich finde, da könnten wir einen kurzen Cut machen.
Weil wir fast eine Stunde um haben.
Genau, und weil ich die Diskussion total spannend finde, ich merke, ich kann dir aber nur eingeschränkt folgen, weil hier eine physiologische Reaktion auf den Bierkonsum einsetzt, dieser kurz nachkommen muss.
Ja, dann machen wir
das. Oder auf Deutsch gesagt, der Sebastian muss mal pipi.
Ja, genau. Ah. Die Sextanerblase rührt sich.
Und Sebastian, wir haben das ja gerade schon angesprochen, dann spielen wir auch mal das Stück. Du hast 3 Minuten 44 Zeit, nämlich Cocaine von Eric Clapton.
Ach. Es ist zwar kein Kokain, aber Häagen-Dazs Salted Caramel ist auch ziemlich geil.
Du isst jetzt nicht Eis während der Sendung.
Ja, doch.
Ich habe gerade Mais gegessen.
Och, Mais.
Ich habe hier gar nichts zu essen, ich habe hier nur Alkohol.
Ja. Welcher Droge war Eric Clapton abhängig?
War er das?
Gute Frage, war er? Alkohol.
Der war doch Heroin, ganz tief
versucht. Eric Clapton war Heroin abhängig?
Okay. Nicht jetzt so. Ich meine total, ne? War doch auch eine Zeit lang weg. Dann nach der Sache mit seinem Sohn, wo er Tears in Heaven dann geschrieben hat, der Sohn aus dem Hochhaus gefallen ist unter unklaren Verhältnissen. Und ich meine, dass der heroinabhängig war. Aber ich gucke das nochmal nach, bevor ich etwas Falsches verbreite. Okay. Nee, er war heroinsüchtig.
Okay. Ja, süchtig. Abhängigkeit.
Ja.
Weil das Thema, auf was ich kommen wollte, war im Soziopod wurde nur mal kurz konstatiert, dass ja alkoholgefährlich ist das Cannabis. Dem würde ich auch zustimmen, aber das wurde halt nicht weiter erläutert. Und Insider war dann so nett, in den Kommentaren zur Sendung dann auf entsprechende Studien zu verweisen. Und ein Name, der da immer wieder auftaucht, den kenne ich noch aus meiner Zeit in Großbritannien, ist Professor David Nutt. Der zu dem Thema geforscht hat und der auch Angehöriger oder Vorsitzender sozusagen einer Kommission war, die britische Regierung beraten hat zum Thema Drogenpolitik. Und der ist dann, während ich in England war, in politische Ungnade gefallen, weil er es halt gewagt hat auf Basis, also nicht nur er, sondern im Grunde diese Kommission es gewagt hat, auf Basis wissenschaftlicher Ergebnisse mal eine von Experten aufgestellten Vergleich zu machen, was sozusagen die Gefährlichkeit unterschiedlicher Drogen angeht, und dann mal gegenüberzustellen, es gibt in Großbritannien, gibt es eben auch Drogen, sind in mindestens 3 verschiedene Klassen eingeteilt, was sozusagen auch ihre Kriminalisierung angeht, und dass eben natürlich diese politische, rechtliche Einteilung nichts mit dem tatsächlichen Gefahrenpotenzial zu tun hat, den also die Wissenschaftler für die jeweiligen Drogen annehmen. Und das Abhängigkeitspotenzial ist dann natürlich ein wesentlicher Punkt. Und ja, daraufhin hat er dann sozusagen, wurde er dann aus dem Amt gedrängt etc., aber er lässt sich da auch nicht mundtot machen, was das angeht. Aber es ist natürlich klar, dass sozusagen objektive Wissenschaft und politische Umsetzung immer gern zwei unterschiedliche Themen sind.
Gerade beim Thema Drogen. Also man, das ist ja für mich immer das, aus meiner Sicht die erfolgreichste Drogenpolitik in Europa fährt Portugal. Mit einem Weg, den wir hier in Deutschland nie gehen könnten politisch. Die Portugiesen haben schlichtweg alle Drogen für nicht illegal erklärt. Okay. Alle. So. Und was passierte? Also es ist eine Ordnungswidrigkeit weiterhin in Portugal, so, die aber de facto nicht geahndet wird. Und was dann passierte, war spannend, nämlich dass der Drogenkonsum und die Drogenkonsum verbundenen Straftaten in etwa gleich blieben. Ja, und es gibt da auch keinen Drogentourismus, wie wir das ja aus unseren Nachbarländern, vor allem hier da, wo kein Fußball gespielt werden kann.
England.
Genau, England. Die können ja nur Gaelic. Das wäre woanders. So, nee, aber das finde ich einen ganz spannenden Weg, weil man wirklich sieht, das portugiesische Modell funktioniert, aber es wird kaum rezipiert. Ne? Kaum einer weiß das, dass ich in Portugal jede Droge benutzen darf. Beziehungsweise es keine Straftat darstellt, irgendeine Droge zu benutzen. Das ist die richtige juristische Formulierung.
Aber Handel wahrscheinlich schon irgendwie noch. Ja, das ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn du quasi damit erwischt wirst. Aber ist es auch tatsächlich so, dass Drogen in dem Maß legalisiert sind, dass du, wenn du Drogendealer bist?
So verstehe ich das.
Also könnte sein, also ich weiß es jetzt überhaupt nicht.
Ich
habe schon davon gehört, dass Portugal da sehr liberal ist.
Handel treiben ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es den wunderbaren Aspekt hat, der ja vorhin auch schon mal im Chat anklang. Das Hauptproblem, wenn ich Drogen kaufe, in Deutschland, und ich rede jetzt nicht über Alkohol oder Zigaretten, sondern das, was als illegale Drogen bei uns bekannt ist, ist ja, ich weiß gar nicht, was ich kaufe.
Ja.
Ich kaufe das, von dem der Dealer meines Vertrauens mir sagt, das sei guter Stoff. So. Ja. Und der weiß ja selber meist gar nicht, was er da verkauft.
Ja.
Und das ist aus meiner Sicht drogenpolitisch ein riesiges Problem. Übrigens auch, weil man dann bei der Intoxikation, also bei der konkreten Drogenwirkung selbst, gar nicht weiß, was hat eigentlich der Proband, also was hat die Person da eigentlich gerade genommen.
Und was wirkt auch für dich selber.
Korrekt.
Genau.
Also wenn du Konsument dann bist an der Stelle.
Korrekt.
Ja. Was Nat und Kollegen gemacht haben, ist, die haben mal ein relativ simpel erstmal ein Kategoriensystem aufgestellt, wo die gesagt haben, wir haben erstmal so drei Oberkategorien, wonach wir Drogen einteilen oder beurteilen. Das ist erstmal rein physischer Schaden. Also einerseits irgendwie so akuter Schaden, weil natürlich irgendwie manche Drogen tatsächlich schon direkt irgendwie beim Einnehmen irgendwelche physiologischen Veränderungen verursachen, die negativ sind.
Hast du da ein Beispiel für,
was
da drunter fällt?
Gute Frage. Nee, nicht konkret. Habe ich auch. Okay. Für andere Sachen habe ich Beispiele hier. Chronischer physischer Schaden wäre zum Beispiel dann genau solche Folgen, ne? Beim Rauchen, Lungenbeeinträchtigungen etc. Auch nochmal separat, das hatte Sebastian schon erwähnt, spezifischer physischer Schaden durch intravenöse Zufuhr. Also gerade das Thema Spritzen, Infektionen etc., was ich natürlich bei einigen Drogen gar nicht habe, weil ich die nicht intravenös nehme. Also physischer Schaden sozusagen als ein großes Thema.
Macht ja auch die Venen kaputt einfach. Ne?
Ja, genau.
Also du verletzt einfach auch deine Venen durch den
Schaden. Du verletzt dein Kreislaufsystem, ja. An der Stelle, physisch. Dann das gesamte Thema Abhängigkeit. Und zwar so dieses Zusammenspiel, auch da wieder so drei Unterpunkte, so Abhängigkeit, dieser positive Effekt, also genau diese Intoxikation, also die Wirksamkeit, also wie heftig ist eigentlich die Wirkung dieser Droge, jetzt mal so im groben Vergleich. Und damit auch sozusagen erstmal die grundsätzliche Gefahr eines abhängig machenden Verhaltens. Also das ist so ein geiler Rausch in Anführungsstrichen, ne? Denn wenn das halt irgendwas ist, wo ich sage, ja, ist ganz nett irgendwie, dann vielleicht nehme ich es dann nochmal, aber mal so als Basis. Und dann wirklich physische und psychische Abhängigkeit. Also physische Abhängigkeit haben wir schon gesagt, also insbesondere diese Toleranzentwicklung, die ich dann wirklich im Körper habe und dieses intensive Verlangen, also diese eigentliche Sucht nach etwas. Und damit verbunden sind dann natürlich auch physische Entzugssymptome, wenn ich sie halt nicht nehme. Mhm. Und da kommt man so ein bisschen auf das, was ich vorhin meinte, dass auch die Bestrafungskreislauf bei uns im Kopf natürlich auch wirkt bei vielen Drogen, nämlich genau in dem Moment, wenn ich sie halt nicht mehr nehme, dann springt der nämlich zum Teil an. Und ich habe dann Entzugserscheinungen und es geht mir, wenn ich die Drogen nicht nehme, normal, sondern es geht mir halt deutlich schlechter als normal. Und dann die psychische Abhängigkeit, was so ein bisschen definiert ist als, ja, es ist halt wiederholter Konsum, es hat ein Verlangen danach, aber eigentlich ohne Toleranzaufbau oder jetzt direkt zuordnbare Entzugssymptome. Und das wird zum Beispiel auch gesagt bei Kokain zum Beispiel. Kokain hat eine relativ geringe physische Abhängigkeit, aber eine relativ hohe psychische Abhängigkeit.
Ja.
Das heißt, wenn du Kokain nimmst und du gehst auf Entzug, das, was du sozusagen spürst, ist mehr in deinem Kopf, als wirklich, dass dein Körper sich sozusagen von der Toleranz her drauf eingestellt hat.
Der Kontrast von dem gefühlten euphorischen Zustand zu dem Normalzustand wird dann eher so wahrgenommen wie eine depressive Phase letztendlich. Mhm. Und aus der willst du raus und hast für dich gelernt, dass Kokain an der Stelle dir ja wieder einen Hoch verschafft und insofern neigst du dann dazu, wegen der emotionalen, wegen des emotionalen Zustandes dann wieder zu konsumieren. Das ist das Besondere an Kokain an der Stelle.
Ein Beispiel dafür ist auch, weil es vorhin schon viel Benzodiazepine, die eingesetzt werden, die haben an sich auch keine so hohe psychische physische Abhängigkeit, also körperliche Abhängigkeit. Also
physiologische.
Physiologische. Aber die nimmst du ja als Beruhigungsmittel. Und das, was dann eben wirkt, ist im Grunde, du machst dich dann, also jetzt mal platt gesagt, du machst dich selber verrückt. Wenn du weißt, dass du auf Benzodiazepinentzug gehst, ist das ja meistens, weil du eine Art von Angstzuständen oder Nervosität oder Ähnlichem hast. Und dann hast du Angst davor, wieder Angst zu haben. Und das ist ja auch eine Art von psychischer Abhängigkeit davon. So nach dem Motto, ich möchte die weiternehmen, weil mir geht's damit gut.
Mhm.
Das fällt da also auch noch so ein bisschen mit rein.
Und Benzos wirken physiologisch gesehen sehr, sehr ähnlich zum Alkohol übrigens. Also das ist ein ganz ähnlicher Wirkmechanismus, den du wahrnimmst. Benzodiazepine und Alkohol haben eine ganz ähnliche Ausprägung im Körper.
Genau, auf diese wahrnehmen. Beruhigende oder eben, um den Fachbegriff auch einzuführen, für beruhigend mit Blick auf die sedierende Wirkung. Ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Also insofern könntest du im Prinzip, und das war ja vorhin schon mal die Einleitung, also das kommt nicht von ungefähr, dass Menschen zur Selbstmedikation mit Alkohol neigen, weil es tatsächlich erstmal auch eine Wirkung hat an der Stelle.
Genau, während wir gerade drüber reden, fällt mir auf, Fälle der Selbstmedikation mit halluzinogenen Drogen sind beispielsweise nicht bekannt.
Nee,
weil das ist ja auch
Das wäre völlig
kompliziert. Genau.
Also, ich will jetzt hier nicht in Fachbegriffe, also wäre widersinnig.
Genau. Ja. Kommen wir gleich noch drauf. Nur wenn ihr sagt, schnell zuzumachen, die haben also physischen Schaden, haben sie als ein Thema, Abhängigkeitspotenzial haben sie als ein Thema und als drittes haben sie Schaden für andere, also sozialer Schaden. Also darunter fallen dann eben Rauschauswirkungen, also auch klassisches Thema wieder Unfälle unter Alkoholeinfluss zum Beispiel, würden damit drunter fallen. Also was passiert nicht unbedingt, also da kann auch mir was passieren, natürlich, aber da passiert vor allem auch anderen was. Weitergehende soziale Schäden und aber auch Kosten für das Gesundheitssystem. Das haben sie also alles so unter diesem dritten Bereich zusammengefasst.
Weil das scheint mir jetzt sehr verzerrt zu sein, weil da natürlich die Drogenarten, die legal sind, unverhältnismäßig stärker negativ punkten müssten. Da mache ich jetzt einen Denkfehler.
Warum? Ach so, ja gut, weil sie weiter, ja gut, wenn Drogen, obgleich ihrer, sag mal, Gefährlichkeit legal sind, haut das natürlich an dieser Stelle rein, genau.
Das
genau. Und was die dann halt gemacht haben, also es gibt halt die haben also erstmal dieses System aufgestellt und dann haben sie wirklich Expertenbefragungen gemacht. Delphi-Methode, brauchen wir jetzt nicht im Detail einzugehen, aber irgendwie schön über einen großen Umfang von wirklich Drogenexperten, Medizinern dann eben gesagt, okay.
Ja, komm, lass uns mal ganz kurz in einem Satz. Delphi-Methode heißt, wie bei dem Orakel von Delphi, wo eben ein Medium befragt wurde, von dem man dachte, dass es Wissen hat, befragt man bei der Delphi-Methode eben Experten, von denen man glaubt, dass sie über die Thematik Wissen haben und vergleicht deren Antworten und versucht daraus Gruppen, ja, sprich Cluster von Antworten zu bilden.
Beziehungsweise ist auch ein iterativer Prozess. Also es ist nicht nur eine Befragung, sondern es wird dann sozusagen die Ergebnisse von einer Runde werden dann nochmal an alle zurückgespiegelt. Und die könnten sozusagen, dass es dann also auch, ich will nicht sagen, zu einer Einigung kommt, aber dass man sich dann also auch durchaus nochmal von den Meinungen anderer irgendwie so ein bisschen leiten lassen kann, wenn man denn möchte.
Ja.
Jedenfalls so einfache Dreierskala für all diese Kriterien und dann wurde sozusagen eine Rangfolge aufgestellt und das wurde veröffentlicht und ja, und da ist es dann eben zum Beispiel so, dass, also jetzt mal noch ein paar Beispiele rausgreifen, also Heroin, also wenn man dann einfach ganz blöd den Durchschnitt über alles bildet, so nach dem Motto 1 ist am niedrigsten, 3 ist am höchsten, schneidet also Heroin mit irgendeinem Durchschnitt von knapp 2,8 über alles hinweg ziemlich heftig ab und zwar auch relativ gleichmäßig über alle drei Bereiche. Der körperliche Schaden durch Heroin ist halt relativ groß, aber das Abhängigkeitspotenzial ist extrem groß, und aber eben auch der soziale Schaden, also jetzt weniger durch die Rauschauswirkung, also was ich gesagt hatte von wegen Autounfälle durch Alkohol ist das eine, dass tatsächlich also durch Heroin allein durch die Intoxikation einem anderen Schaden zugefügt wird, ist relativ gering, aber natürlich sozusagen durch das geschilderte Kriminalisierung, entsprechend Kriminalität, die mit dran hängt, an dem Ganzen, ist das relativ weit oben. Aber da kann man aber sehr schön die Muster sehen von dem, was wir bis jetzt diskutiert haben, dass eben manche Drogen eigentlich gar kein so großes Abhängigkeitspotenzial haben, vielleicht einen relativ hohen physischen Harm haben, legale Drogen, genau wie Sebastian sagte, Alkohol, erstmal physischer Schaden gar nicht so wahnsinnig hoch, chronisch klar, ne? Also der chronische körperliche Schaden ist ja bekannt bei Alkohol, wenn ich wirklich Alkoholiker bin. Abhängigkeit auch irgendwo so im
Mittelfeld. Ich kann das kurz sagen, der chronische Schaden bei Alkohol physiologisch sind dann meist Ausfallerscheinungen, beispielsweise der Leber.
Ja.
Und man kann sich als Richtschnur merken, die Leber tut entweder gar nicht weh oder zu spät. Mhm. Und das war es dann auch.
Genau. Und auch das wollen wir nicht vergessen, langfristig wirklich bei starkem Alkoholkonsum auch Dinge wie das Korsakoff-Syndrom. Ne?
Mhm. Ja, genau.
Also genau. Da ist dann wirklich eine hirnorganische Schädigung, die im Zweifelsfall zu Krampfanfällen führt, die auch Kurzzeitgedächtnis dann betrifft und weil es sich so eher so im Schläfenlappenbereich manifestiert, so Dinge wie Entscheidungsfindungen extrem unterbindet. Also die Menschen, die an Korsakoff leiden, sind fast nicht mehr alleine lebensfähig und sind dann eher in der Regel pflichtig klingt falsch, also benötigen Betreuung, um sozusagen mit ihrem alltäglichen Leben noch klarzukommen. Das ist schon relativ heftig, ne?
Genau.
Darf man nicht, und was ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen darf oder möchte, ist Marihuana, also Haschisch, abhängigkeitsmachendes Potenzial oder schädigendes Potenzial ist ja auch immer noch nach Frage der Applikation. Ne? Man kann es ja auch mit einem Keks essen, dann hast du nicht die schädlichen Auswirkungen des Rauchens. Aber Marihuana oder THC, also Tetrahydrocannabinol, also der Wirkstoff, der da tatsächlich dann wirkt, hat starke Auswirkungen, und da bin ich relativ unnachgiebig, weil ich das bei Alkohol auch bin, auf die Verkehrstüchtigkeit von Menschen. Und zwar sehr lang wirkende Beeinträchtigung soll heißen, Dinge wie Reaktionsgeschwindigkeit und Wahrnehmung sind eingeschränkt nach Konsum von THC. Da gibt es Studien mit Piloten in Flugsimulatoren, die THC konsumiert haben, und das ist zum Teil nach 48 Stunden immer noch messbar, dass die Reaktionszeit stark beeinträchtigt ist. soll nur heißen, und das ist so ein Plädoyer, was ich gerne gebe, weil ich das immer gerne gebe, wer sich mit einem Fahrzeug bewegt, sollte im Prinzip gar keine Drogen konsumieren.
Ja.
In der Zeit, wo ich selber noch ein Auto besessen habe, habe ich zum Beispiel nie Alkohol konsumiert, wenn ich gefahren bin. Auch nicht ein Bier und habe auch nie angefangen zu rechnen, ich darf noch und dann so und so viele Stunden, sondern wenn ich Fahrer war, habe ich einfach gar nicht Alkohol konsumiert.
Mache ich zum Beispiel anders, sage ich ganz offen auch an der Stelle. Ich mache ja seit 10 Jahren MPU-Vorbereitung. Also sprich die Leute, die wegen Alkohol, Drogen oder Punkten zum Idiotentest sogenannten müssen, weil sie ihren Führerschein weg haben. Und ich trinke, ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade ja das Bier getrunken und ich werde heute noch mit meinem Auto nach Hause fahren. Da sehe ich, da mache ich den Cut tatsächlich anders als du, Alexander. Also das ist natürlich, klar kannst du das machen, kannst du das für dich so tun, ne? Natürlich völlig legitim so, und dann muss jeder für sich die Marke finden. Aber ich finde, solange sich jemand im legal erlaubten Bereich befindet, kann man ihm keinen Vorwurf machen.
Ist richtig, ist legitim, das ist völlig legal. Rechtlich legal, es ist völlig im Rahmen dessen, was du machen darfst. Die Frage, die ich mir nie stellen wollte und die ich mir auch in Zukunft nie stellen möchte, ist, wenn ein Unfall passiert, möchte ich mir niemals die Frage stellen, wäre der Unfall auch passiert, wenn ich komplett nüchtern gewesen wäre? Und das kann ich nur dann ausschließen, wenn ich komplett nüchtern das getan habe. Ja, dann kann ich ausschließen, dass ich durch eine Substanz in meinem Verhalten eingeschränkt worden bin, unabhängig davon, ob das Gesetz mir das gestattet oder nicht. Und das ist aber eine persönliche Einstellung, die ich an der Stelle habe und die ich ja wahrscheinlich auch immer haben werde, weil damit kann ich mich immer davon freisprechen, ne, fährst einen über, der im Zweifelsfall verstirbt und dann ist es im Zweifelsfall doof gelaufen. Du musst dir niemals einen Vorwurf machen, wäre das auch passiert, wenn ich das eine Bier nicht getrunken habe. Also, aber das ist eine ganz persönliche Geschichte. Ich will das auch gar nicht.
Jetzt auch, um dir auch zuzusprechen, ich hatte hier einen Kunden, das ist schon ein paar Jahre her, der hat, als er betrunken war, meine Kunden haben meist über 2 Promille, also schon einiges im Blut.
Andere Schiene, genau.
Ja, genau. Und der hat aber damals 2 Menschen totgefahren, saß dann 8 Jahre in polnischer Haft. Musste aber, das deutsche System ist da ziemlich blödsinnig in der Gesetzgebung, hier musste der in die MPU. Und wann immer wir dann eben auf den Tod der beiden Menschen kamen, die er totgefahren hat, hat er immer noch, und das obwohl er 8 Jahre, nicht obwohl, nein, das obwohl ist Blödsinn, auch nach 8 Jahren Haft, die er verbüßt hat, hat er immer noch bei der Thematik sofort die Tränen in den Augen gehabt und war fertig. Ne? Also das, ich will nicht, dass es rüberkommt, als würde ich das schönreden, das ist mir sehr wohl bewusst. Ne?
Genau. Also so, aber das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ich neige aber auch dazu, Leuten dann irgendwann mal, wenn ich das dann mitbekomme, dass sie mehr als ein Bier getrunken haben, dann auch nochmal den Schlüssel aus der Hand zu nehmen und ihnen tief in die Augen zu schauen und zu sagen, bist du dir sicher, dass du jetzt fahren möchtest? Und wenn der Mensch dann entscheidet, dass er das tun möchte, kriegt er auch von mir den Schlüssel zurück in die Hand gedrückt.
Ich rechne tatsächlich dann. Also ich rechne es den Leuten dann tatsächlich vor. Und wenn ich bei über dem erlaubten Wert bin, dann lasse ich die nicht fahren. Das hatte ich schon mal. Da maße ich mir tatsächlich dann an, arrogant zu sagen, das geht nicht, weil das ist gerade illegal, was du tun willst.
Aha, spannend.
Ne? Weil da ziehen wir die Grenze anders, ne?
Ja, ja.
Stellen. Wie machst du das denn, Sven?
Sven kennt keine Trinker.
Genau, ich wird ja nur gekokst, aber jetzt stell dir mal vor, jemand kokst bei uns.
Nein, also ich würde auch, also klar, also normalerweise tatsächlich, also ich bin so ein bisschen bei Sebastian, also ich bin da auch nicht 100%ig strikt. Ja klar, also nee, wenn ich irgendwie weiß, ich werde irgendwie abends später noch Auto fahren, dann trinke ich vielleicht irgendwie am Anfang Bier und gut ist. Ansonsten, ich glaube, ich hatte aber auch selber, da ich relativ viel Auto gefahren bin in der Vergangenheit, auch einfach schon zu viele Erfahrungen, jetzt nicht weniger mit Alkohol, sondern allein auch mit Müdigkeit am Steuer, wo ich dann selber schon sehr vorsichtig bin. Aber ich bin bis jetzt noch nicht so weit gegangen, dass ich halt gesagt habe, okay, dann trinke ich halt überhaupt nichts. Wobei tatsächlich, wenn ich halt weiß, so nach dem Motto, dieses schöne Thema, Dedicated Driver, also benannter Fahrer irgendwie von der Gruppe von Leuten oder so, dann würde ich mir wahrscheinlich auch das eine Bier verkneifen. Also aus
das Bier also unterstützt ja das Dedicated Driver Projekt, wie wir von Simpsons wissen. ein Tag ohne Schlaf wirkt je nach Konstitution wie ein Promille.
Glaube ich sofort. Ich habe mal an der Uni Münster im Rahmen einer Studie als Versuchsperson mir über, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich keinen Quatsch erzähle, 36 Stunden Schlaf entzogen. Mhm. Und das war schon so, dass zum Ende hin nicht nur massiv angehalten werden musstest, nicht einzupennen, wo du gerade gestanden und gesessen hast, sondern tatsächlich auch Auswirkungen hattest. Das war eine Gruppe von, ich glaube, die das bis zum Ende durchgehalten haben, 12 Personen. Das war schon so hinterher wie auf so einer Drogenparty. Also das, du warst maximal albern, du hattest wirklich so ein Rauschempfinden. Wir haben in regelmäßigen Abständen Aufmerksamkeitstests gemacht. Den D2-Test, wenn ihr den kennt.
Es gibt Ds, Ps, Qs und Bs. Und du musst diejenigen Ds anstreichen, die genau zwei Striche haben. Entweder ein drüber, ein drunter, zwei drüber oder zwei drunter. Alle anderen Buchstaben mit Strichkombinationen sind auszulassen. Zum Ende der 40 Zeilen muss jeweils gezählt werden, wie oft das D2 vorkam.
Genau. Hätte ich auch erklärt, aber ich wollte erstmal euch beide fragen, ob ihr den Test kennt. Aber
lass dem Kollegen nochmal ein Erfolgserlebnis.
Sehr schön. Und das kann man eigentlich in der Regel sehr gut.
Vom Erfolg wenn du berauscht.
Das, aber wenn du das mal so nach 30 Stunden Schlafentzug machst.
Ja. Scheiße, wo sind die Ds?
Was muss ich?
Ds?
Ja. Ja. Also auch die Dynamik. Also insofern Schlafentzug sicherlich stark vergleichbar mit irgendwelchen Rauschzuständen ab einer gewissen Zeit. Insofern LKW-Fahrer, die übermüdet sind, auch da bin ich dann wieder ganz bei euch, genauso schlimm wie jemand, der vielleicht ein Bierchen getrunken hat und dabei noch ein sicherer, trainierter Autofahrer ist. Wie gesagt, das ist bei mir einfach eine moralische Komponente, die mich in den Jahren, in denen ich ein Auto gefahren bin, immer gut begleitet hat.
Ich muss ganz kurz eine Anekdote erzählen. Wo du LKW-Fahrer sagst, der Mensch mit der höchsten Promillezahl, den wir hier hatten, der lag so bei 4 Promille. War ein LKW-Fahrer, der auf internationale Strecken hauptsächlich fuhr, rüber in den nach Russland. Und er sagte dann, wissen Sie, Herr Bartoschek, das ist so. Sie stehen an der weißrussischen Grenze. Und dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie ficken die Huren, oder sie saufen mit den Russen. Und ich bin ja Ehemann. Das ist mir im Kopf geblieben. Oh Gott. Ja, das ist that's life, ne?
Ja. Was anderes, was mich ja heute sehr amüsiert hat im Laufe des Tages ist, wo wir gerade beim Thema Alkohol sind, eine Studie, die jetzt gerade heute weltweit umhergetragen wird, weil sie nämlich letzte Nacht den Ig Nobel-Preis im Bereich Psychologie gewonnen hat. Für die, die es nicht kennen, die Ig Nobel-Preise sind tatsächlich Wissenschaftspreise, die einmal im Jahr vergeben werden für, ich sag mal, besonders interessante wissenschaftliche Ergebnisse. Da gibt es dann eine ganz wilde Verleihungsparty. Also die Preisträger werden vorher nicht öffentlich bekannt gegeben, sondern die werden quasi, denen wird das gesagt, die werden eingeladen zu dieser Veranstaltung und die werden dort dann eben auch, bekommen dann da Preise und zwar verliehen von echten Nobelpreisträgern. Und dieses Jahr hat dort im Bereich Psychologie die Arbeit von unter anderem mehreren französischen Psychologen gewonnen, mit dem schönen englischen Titel, ich übersetze noch gleich, Beauty is in the eye of the beer holder. People who think they are drunk also think they are attractive. Schönheit ist im Auge des Betrachters, heißt im Deutschen, im Englischen gibt es dann auch Beauty is in the eye of the beholder. Da gibt es schon seit längerem eine Verballhornung, Beauty is in the eye of the beer holder. Also im Auge desjenigen, der das Bier trinkt. Und tatsächlich Ergebnis einer Studie, die haben also mehrere Studien gemacht und eine davon war dann auch, die haben schön zwei Gruppen genommen, haben den einen tatsächlich Alkohol zum Trinken gegeben, den anderen keinen Alkohol zu trinken gegeben, ihnen aber erzählt, dass Alkohol drin ist, haben die alle Vorträge von der Gruppe halten lassen und sich dann halt hinterher auch selbst bewerten lassen, wie eloquent sie denn rübergekommen sind, wie attraktiv etc. etc. Haben natürlich auch jeden beurteilen lassen von den Zuhörern, die dann entsprechend da waren. Und das Ergebnis war tatsächlich, es reicht zu denken, dass du angetrunken bist und Alkohol getrunken hast und du hältst dich für attraktiver.
Weißt du, was ich an der Studie besonders spannend finde, Sven? Mhm. Dann sag. Also, was ich an dieser Studie besonders spannend finde, ist, dass man den Zusammenhang meist ja anders zuordnet. Ne? Dass man sagt, so viele Pärchen lernen sich unter Alkohol kennen, weil man das Gegenüber unter Alkoholeinfluss schöner wahrnimmt. Aber was eigentlich ja in der Studie drinne steckt, ist, dass auch wahrscheinlich, vermutlich, also das ist jetzt der sozialpsychologische Transfer, dass die eigene Hemmschwelle, Leute anzusprechen, unter Alkohol oder unter vermutetem Alkohol deswegen auch steigt, weil man nicht nur weil Alkohol enthemmt, sondern weil man die eigene oder dadurch enthemmt, dass man die eigene Attraktivität als größer wahrnimmt und somit sich auch traut, Leute anzusprechen, die man vielleicht im klaren Kopf als nicht ansprechbar, weil Schüchternheit und so weiter.
Ja, nicht meine Liga oder so, ne?
Ja, genau. Ist das, ja. würdest du
ja, mir, ja, würde ich für vernünftig halten, ja.
Ich auch übrigens, wenn ich darauf was zu sagen darf.
Du hast die Studie ja nicht gelesen.
Aber ich habe aber auch schon mal Frauen angesprochen.
So, ich habe auch schon mal eine
Studie. Unter Alkoholeinfluss?
Sowohl mit als auch ohne.
Ah, Doppelblindversuch wird da schwierig.
Ich brauche nur die Brille absetzen, dann habe ich einen Blindversuch.
Ah, stimmt, ja, da waren sie wieder, die Sonnenbrillen.
Doch, ja, weil zwei Augen, ne? Da kommt ja das ja her, ja.
Was ich übrigens spannend fand, ich weiß nicht, ob ihr dazu was wisst oder eine Meinung habt ihr bestimmt dazu. In diesen ganzen Drogenübersichten taucht das Thema Kaffee und Koffein nicht auf und ich habe extrem widersprüchliche Ergebnisse gefunden, was die Wirkung einerseits, aber auch das Abhängigkeitspotenzial von Koffein angeht. Also da gehen wirklich die Meinungen, also selbst in der Fachwelt auseinander, anscheinend gibt es da noch keine eindeutige Meinung. Natürlich, jeder kennt die Anekdoten, ja, ich habe gerade nicht genug Kaffee getrunken, ich kriege Kopfschmerzen oder ich habe gerade noch einen Espresso getrunken, deswegen konnte ich heute Nacht nicht schlafen und solche Sachen, aber ich habe also wirklich also auch da Zusammenstellungen gefunden. Einerseits, dass auch tatsächlich da wieder psychologischer Effekt sehr groß zu sein scheint, weil genau dieses Thema, ja, wenn du Leuten halt irgendwie Koffein gibst, ohne dass sie wissen, dass du ihnen Koffein gibst, schlafen sie irgendwie auch genauso gut so ungefähr im normalen Maße. Umgekehrt, wenn du denkst, du hast Kaffee getrunken, auch wenn du keinen zu dir genommen hast, dann bist du ne, irgendwie aufgeregt oder so. Also fand ich extrem schwierig in der Vorbereitung
da reinzugucken. Erfahrungswert aus dem Bereich der überkritischen Störung, also ADHS. Ne? Mhm. Bei ADHS gibt man ja als Medikation Methylphenidat, Präparatsnamen Ritalin, Concerta etc. Als Amphetamin, also eigentlich ja als Aufputschmittel, das aber bei hyperkinetischer Störung eine paradoxe, also widersprüchliche Wirkung hat und damit denjenigen, der ADHS hat, dann eher beruhigt bzw. die Aufmerksamkeit fokussieren lässt. Warum erzähle ich das Ganze vorweg? Weil ich viele Leute erlebt habe, gerade als die Verschreibung von Methylphenidat für Erwachsene noch nicht zugelassen war, die sich mit Massen von Koffein eine ähnliche Wirkung verschafft haben. Und es gibt wohl eben Studien, wie du gerade sagtest, es gibt Studien in beide Richtungen, die zeigen, dass zum Beispiel durchgängiger Koffeinkonsum eine ähnliche Wirkung hat wie eine kleine Amphetamindosis und damit auch geeignet ist, gegen einer hyperkinetischen Störung ein bisschen die Spitzen zu nehmen. Und ich will mich jetzt hier nicht als ADHSler outen, weil ich nicht glaube, dass ich das bin, aber ich merke zumindest Ansätze davon bei mir, dass wenn ich Kaffee trinke in Stresssituationen, werde ich oft ruhiger. Ich weiß nicht, ob das eine, eben auf so eine ADHS-Sache zurückzuführen ist oder ob das eine attribuierte Zuordnung ist auf die erwartete Wirkung oder so. Aber eine physiologische Wirkung bilde ich mir ein, da schon ganz klar wahrzunehmen.
Ich kann das ganz schlecht beurteilen, weil ich glaube, dass ich, was Koffein angeht, jemand bin, der eine extrem hohe Toleranz hat. Was daran begründet ist, dass ich über viele, viele Jahre ein starker Kaffeetrinker war, extrem viel Kaffee konsumiert habe. Erstaunlicherweise eine gut gemachte Tasse Kaffee, das habe ich nochmal mir kürzlich recherchiert und angeschaut, hat deutlich mehr Koffein als jeder Energy Drink. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also, gemachte Tasse Kaffee hat mehr Koffein als Red Bull, Flying Horse und was es sonst auch so alles auf dem Markt gibt. Ich glaube, dass bei mir die Wirkung von Koffein, also als jemand, der das sehr gewöhnt ist als Substanz, stark placebo-orientiert ist. Also, ich kann auch spät abends noch Cola trinken und kann gut schlafen oder auch nochmal einen Kaffee abends trinken und kann gut schlafen. Kann auch ohne Koffein nachts mal nicht schlafen, habe aber grundsätzlich meinen Koffeinkonsum im letzten Jahr deutlich nach unten gefahren, trinke nicht mehr so viel Kaffee wie früher, aber ich habe nie eine Wirkung auf eine Tasse Kaffee erlebt. Also ich kenne das aus meinem Büro, da habe ich Kolleginnen, die sagen, ich trinke vor 11 Uhr keinen koffeinhaltigen Kaffee, weil dann bin ich total flusig und aufgebracht und bin nervös und irgendwie geht mein Kreislauf, fährt mit mir Schlitten. Das kann ich nicht sagen. Also ich trinke morgens im Zug meine erste Tasse Kaffee, trinke auf der Firma dann noch ein, zwei Tassen Kaffee, vielleicht nachmittags noch eine dritte Tasse Kaffee oder so. Und das ist so mein Kaffeekonsum. Aber ich bin da, glaube ich, ein schlechter Ansprechpartner.
Ich trinke ja mittlerweile so gut wie gar keinen Kaffee mehr, sondern nur noch grünen Tee. Mhm. Aufgrund der Magenproblematik, die ich habe, da ist grüner Tee bei mir deutlich problemfreier.
Bitterstoffe im Kaffee sind das entscheidend.
Genau, das sagt mir, ob das so ist, weil, genau, das ist das, was mein Arzt mir sagt. Ich habe es aber nicht gecheckt, aber ich glaube das so. Und ihr habt das ja bei mir selbst erlebt auf der Skeptiker-Konferenz. Ich bin auch einer, der dann ab und an einfach auch so einen Cola-Schub braucht, wo der Marc sich dann ja so drüber lustig gemacht hat, weil ich merke dann, ich werde dann auch unleidlich und wenn ich dann so ein bisschen Cola trinke, dann fühle ich mich wieder deutlich besser.
Cola oder Cola Light?
Ich trinke niemals Cola Light. Also diese
Plörre. Also es könnte auch der Zucker sein.
Guter Punkt.
Das ja, es könnte auch der Zucker sein.
Wie trinkst du denn Kaffee? Trinkst du den schwarz oder trinkst du den mit Zucker?
Ich muss ihn mit Milch trinken, wenn ich trinke.
Okay, so wie ich. Also ich normalerweise nehme ich auch keinen.
Ja, ja, also. Früher habe ich Kaffee immer schwarz getrunken. Da hat mein Arzt gesagt, nur noch mit Milch. Und dann hat er gesagt, und jetzt trinken sie nur noch grünen Tee. Und ich halte mich nicht ganz da dran. Ich hoffe, der hört jetzt hier nicht zu. Herr Dr. Ellinger, verzeihen Sie mir an der Stelle. Wenn ich Kaffee trinke, dann mit Milch.
Vielleicht also, an der Stelle ganz kurz, Tein, Koffein, das Gleiche.
Ja.
Einfach nur mal, um das an der Stelle einfach nochmal zu sagen, weil das ist auch so ein Trugschluss, den es seit wahrscheinlich 1000 Jahren gibt. Ja. Tein ist chemisch gesehen Koffein und umgedreht ist der gleiche Wirkstoff. Im schwarzen Tee ist, also all das, was mit schwarzem Tee ist, enthält Koffein.
Genau. Punkt. Das Einzige, was glaube ich tatsächlich stimmt, ist, also liegt weniger am Koffein, aber dass tatsächlich diese, das, was man nachsagt, dass Kaffee eher eine kurzfristigere Wirkung hat, dass das schwarzer Tee dagegen eher eine etwas längere Wirkung hat, liegt dann wiederum an anderen Stoffen, die dann im Tee drin sind.
Das ist natürlich Kaffee. So.
Aber der eigentliche Wirkungsstoff ist das Koffein tatsächlich.
Weil diese Bitterstoffsache muss dann auch für schwarzen und grünen Tee wirken, passen, weil schwarzer Tee wirkt für meinen Magen ähnlich beschissen wie Kaffee.
Das mag an der Fermentierung.
Ja, genau, das ist die Fermentierung dann, weil grüner Tee ist. Ja. Ein paar spannende Sachen, die ich zu Kaffee tatsächlich gefunden habe. Also natürlich hat Kaffee eine Wirkung. Also es wirkt tatsächlich, es ist ein Aufputschmittel, es wirkt ein bisschen bei Müdigkeit und es verbessert auch in einigen Studien die Aufmerksamkeit, aber hauptsächlich bei langweiligen oder sich wiederholenden Vorgängen. Also jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, ich muss jetzt mich irgendwie konzentrieren im Sinne von, ich muss ganz stark nachdenken. Da hat man also festgestellt, das ist eigentlich nicht das, was Kaffee da, wo Kaffee an der Stelle unbedingt hilft. Was ich aber auch spannender finde, ist, dass mit Kaffee können Menschen besser zwischen Farben differenzieren. Und die Nachtsicht verbessert sich um 20-40%. Also es scheint auch tatsächlich von der physiologischen Wirkung her irgendwas dann also auch mit den Augen oder mit der Netzhaut entsprechend zu machen, dass da also eine gewisse physiologische Wirkung eintritt. Das ist aber, genau wie Alexander, deswegen habe ich so ein bisschen zugehört, als Alexander sagte, so wie viel Kaffee du so am Tag trinkst, wo auch gesagt wird, da wird natürlich, also A, es gibt sehr starke Unterschiede, was die Toleranz angeht. Das scheint auch wieder wie bei den anderen Drogen auch sehr stark genetisch bedingt zu sein. Also wenn eure Eltern sehr starke Kaffeetrinker sind, ohne große Probleme zu haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr wahrscheinlich eh nicht tickt. Aber das ist so einen optimalen Effekt, so bei 200 Milligramm, so 2-3 Espresso gibt. Wenn es so ein bisschen höher, so 4-5 Tassen oder so, da gibt es dann eigentlich keinen wahrnehmbaren Effekt mehr so. Ne? So natürlich Abhängigkeit von der eigenen Toleranz.
Wobei, das nochmal ganz kurz.
Eine Sekunde, ganz schnell ein Disclaimer. Zu dem, was Sven gesagt hat, das ist völlig richtig, aber eine Sache ist falsch. Kaffeekonsum neutralisiert keinen Alkoholkonsum mit Blick auf die Fahrtüchtigkeit. Nein. Was ich nämlich auch oft bei unseren Leutchen hier erlebe, dieser Fehlglaube, das Trügerische ist, man fühlt sich vielleicht fitter, aber das ist der Physis so relativ scheißegal, wenn es ums Reagieren geht. Aber wir haben uns gerade verständigt, das Thema MPU werden wir beim nächsten Psychotalk als Einleitungsthema haben, sodass wir da an der Stelle gar nicht groß weitermachen.
Genau. Koffein, genau wie Nikotin, auch das sagen wir nochmal gerade, in reiner Form extrem toxisch. Ja, es gab in meiner Heimatstadt eine Chemiefirma, die Koffein hergestellt hat, industriell, für verschiedene Zwecke. Da gab es dann durchaus während der Nachtschichten Chemiebetrieb, die haben rund um die Uhr produziert, auf die tolle Idee gekommen sind, in der Nachtschicht, ich bin mal müde, mal einmal den Finger in das reine Koffein zu stecken, anzulecken und den Finger abzulecken. Da sind zwei Menschen gestorben tatsächlich, weil das eben genau wie Nikotin extrem toxisch ist. Das ist ja auch eine große. Ja. Also gib mal deinem Kind eine Zigarette zu essen.
Das bei Tabak ist das bekannt.
Ja, Koffein auch. Also deswegen ja die, ne, alles Milligramm, ja, auch die ganz starken. Energy Drinks, das ist ja alles im Milligramm-Bereich, was da an Koffein vorhanden ist. Nicht gesund eigentlich.
Lass uns wieder so ein bisschen zurückbringen zu der Frage von Sven. Wollen wir eine drogenfreie Gesellschaft?
Hat Sven die Frage gestellt?
Nee.
Die hat eigentlich Sebastian gestellt.
Genau. Sebastian will mir diese Frage in den Mund legen, weil er diese Frage unbedingt behandeln wollte.
Entschuldige, genau, was hattest du denn gefragt? Du hattest doch vor der letzten Frage.
Ich hatte nicht gefragt, ich habe gesagt, dass das Problem nicht, Alexander hatte eine ähnliche Frage gestellt und ich habe daraufhin gesagt, dass ich glaube, es eine...
Was habe ich?
Ja, dass eine drogenfreie Gesellschaft, glaube ich, nicht in Frage kommt, weil ich meine, ohne Drogen, kommt auf Definition an, haben ja auch durchaus positive Wirkungen. Das Problem ist nicht die Droge an sich, sondern ist die Abhängigkeit und auch die Gesellschaft, das gesellschaftliche Umgehen mit der Abhängigkeit.
Okay, dann war Alexander derjenige, der die Frage gestellt hat. Hast du doch gerade gesagt, Sven?
Ja, also ich weiß, dass ich über das Thema was gesagt habe, aber ich war auf irgendeine Frage von Alexander hin.
Aha. Herr Waschkau, Sie wählen also grün.
Ich werde sicherlich nicht sagen, was ich wähle.
Ich dachte, ihr sagt, ich werde sicherlich nicht grün wählen.
Aber ich werde sicherlich wählen, weil ich das für ganz wichtig halte, zu wählen.
Ja, ich habe schon gewählt. Mal.
Ja, ich mache das morgen.
Ich auch.
Cool.
Dann sehen wir uns ja, wenn wir morgen beide wählen. Ja.
Ja, ansonsten gibt's also, ihr stimmt mir beide zu zum Thema drogenfreie Gesellschaft?
Dein Standpunkt zu Thema drogenfreie Gesellschaft ist?
Es kann keine drogenfreie Gesellschaft geben, es wäre auch nicht erstrebenswert und die Frage ist eher, wie man mit Abhängigkeiten umgeht sozial.
Das impliziert, dass jede Droge zu einer Abhängigkeit führt? Fragezeichen?
Mit Abhängigkeiten, so sie denn auftreten.
Ja, dann ist deine Aussage so allgemein, dass ich dir vorbehaltlos zustimme.
Schön. Das würde ich an der Stelle auch sagen. Ja, dann ja. Ich bin da immer unschlüssig. Also das Problem ist andersrum. Wenn du eine Gesellschaft hast, in der du Drogen frei konsumieren kannst, ich überspitze jetzt mal, das würde ja bedeuten, dass du im Supermarkt neben dem Alkoholregal, was ja, das haben wir gar nicht thematisiert, das ist ja, wenn man Menschen sich mal vor Augen führt, die alkoholkrank sind, die eine Therapie gemacht haben und der klassische trockene Alkoholiker, ich glaube, mit dem Begriff kann ja jeder was anfangen, sieht sich bei jedem Einkauf von Lebensmitteln mit seinem Suchtprodukt konfrontiert. Also ich finde das sehr krass. Also das ist ne, so. Also muss ich immer wieder damit auseinandersetzen, dass du an Regalen vorbeiläufst, wesentliche Teile eines Supermarktes im Zweifelsfall von dem, was dich krank gemacht hat. So. Aber sagen wir jetzt mal, du hast eine Gesellschaft, in der das nicht geächtet wird, in dem gesagt wird, das ist völlig liberal. Das würde ja bedeuten, dass du im Supermarkt neben Alkohol, Heroin, Kokain, THC, in welcher Darreichungsform auch immer, LSD, NMDA, von mir aus auch Pilze, Psychotrope, kaufen kannst. Die Frage, die da drin steckt, ist, das kann man machen, die Frage, die da drin steckt, ist sicherlich die, wie schafft man es, und dann bin ich wieder bei dir, Sven, ich will das einfach nur nochmal auch ausformulieren, weil ich mir nicht sicher bin, ob alle da gedanklich mitkommen. Wie bringt man dem Einzelnen den verantwortungsvollen Umgang mit diesen Substanzen bei, die ja durchaus ein Risiko bergen? Das wollen wir ja nicht kleinreden.
Ich bin nicht bei dir, Alexander. Und zwar,
okay,
das Modell, dass du machst jetzt so eine 1-0-Sache. Also wenn alle Drogen legal wären.
Und ich habe ja gesagt, ich überspitze jetzt gerade.
Ja, genau, ja, gut, klar. Dann heißt das ja mitnichten, dass die Drogen hier gegenüber bei mir im Rewe liegen müssten, sondern, und ich bin Anhänger eines solchen Modells, zu sagen, gebt alle Drogen frei.
Okay.
Dann kann das auch heißen, ich muss eine gewisse Befähigung nachweisen. Also es ist doch paradox. Wir leben in einem System, in dem ich nach einigen Monaten problemlos eine Waffe kriegen kann, mit der ich Dutzende von Menschen töten kann. Ich kann aber auf keinerlei Art zeigen, dass ich in der Lage bin, mit Drogen so umzugehen, dass man mir gestattet, mich selber, nur mich, einer Wirkung auszusetzen. Und da finde ich, wäre doch der Weg, also zum Beispiel Robert Anton Wilson hat das vorgeschlagen, zu sagen, verschiedene Drogenarten oder verschiedene Drogensubstanzen sollen zu verschiedenen Phasen des Lebens legalisiert sein. Und das ist ein Modell, dem ich sehr gut folgen kann. Also ich finde tatsächlich, dass beispielsweise psychotrope Substanzen, ich spreche Jugendlichen in der Pubertät jede Fähigkeit ab, mit psychotropen Substanzen umgehen zu können. Das tue ich bei einem 30, 40-Jährigen nicht mehr. Ja, und ich finde, das ist ein Weg. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass man so tut, als würden Drogen gleichzusetzen sein mit täglich genommenen Konsumgütern. Und das ist der Fehler. Wenn man wieder dahin käme, zu sagen, gewisse Drogenarten haben eine gewisse Funktion. So wie ich das höre aus der Generation unserer Eltern, wie da Cannabis konsumiert wurde. Ist ja völlig anders, als es bei unseren Jugendlichen jetzt erfolgt. Ja, und das ist einfach eine andere Bewusstheit, ein anderes Umgehen mit der Droge, je nach Drogenart.
Das heißt, du würdest, finde ich spannend, du würdest eine Art Drogenführerschein fordern.
Ja, ist ein schöner Begriff. Ja.
So, ne? Also ein Eignungstest, Wie auch immer der geartet ist, das werden wir heute Abend nicht ausführen können. Und Personen, die diesen Test bestehen, sind dann in der Lage, das zu konsumieren. Würdest du dann sagen, Alkohol raus aus dem Supermarkt und Alkohol auch erst nach Eignungstest?
Also wo der Verkauf, also zweite Frage ja, so auch Alkohol muss geknüpft.
Gut, also Vertriebsweg, also sagen wir mal, dann gäbe es Drugstores.
Weißt du, in Polen beispielsweise ist das so, und das ist ja in vielen Ländern, in England ist das genauso wie in Irland, ist es völlig unüblich, zumindest den starken, nee, in Polen auch den normalen Alkohol, in einem Supermarkt zu verkaufen. Ne, dafür gibt es noch aus kommunistischen Zeiten gewachsen auf dieses System, dass du Läden hast, die nichts anderes machen, als Alkohol zu verkaufen.
Und das würde halt heißen, dass du sozusagen tatsächlich, wenn man den Begriff mal bemühen, einen Drugstore hättest.
Ja.
Und in den einzukaufen, musst du dann deinen staatlich geprüft, also deinen Schein vorlegen, in dem steht staatlich geprüfter Drogenkonsument, kann damit umgehen, gültig für 3 Jahre, dann musst du dann wieder deine Eignung nachweisen, wie auch immer. Und dann kannst du quasi mit dem Einkaufskörbchen reingehen und kannst jede beliebige Droge, vielleicht sogar gestaffelt, je nachdem, was physiologisch bei dir, das müsste man ja sicherlich auch nochmal vom gesundheitlichen Aspekt aufrollen, dann konsumieren, was für dich freigegeben ist. Das wäre dein Modell.
Das ist ganz klar, ganz einfach runtergebrochen, aber in der Grundidee ja.
Genau. Ja, klar. Also ich will das verständlich
haben. Aber woran, also ich meine, also okay. Erstmal,
da könnte ich mit leben, ganz kurz. Also da könnte ich, das finde ich okay.
Ja, könnte ich auch mit leben. Ich hätte nur ein großes Fragezeichen an der Frage, woran machst du es fest?
Genau.
Woran machst du die Eignung fest? Dass du natürlich sagst, also es ist vernünftig, Entschuldigung, es ist vernünftig, die sozusagen, ich glaube, es ist klar, dass die aktuelle Drogenpolitik, die in den meisten Ländern gehandhabt hat, wird nicht rational und nicht evidenzbasiert ist. Ich glaube, das Thema hat man zur Genüge. Dass man natürlich dahin kommt zu sagen, okay, ne, wenn man da halt irgendwie mal ein bisschen rationaler, jetzt haben wir den Begriff doch wieder drauf guckt, wie kann man das denn gestalten? Weil ne, man kann das natürlich offenstellen, aber an welchen Kriterien macht man denn dann tatsächlich fest, ob jemand mit einer bestimmten Art von Drogen umgehen kann oder nicht? Bis jetzt wird es in den meisten Ländern so gehandhabt, dass gesagt wird, okay, wir machen das erstmal hauptsächlich vom Alter abhängig. Ja, ab wann man denn offiziell irgendwie rauchen darf, ab wann man denn offiziell irgendwie Alkohol trinken oder zumindest irgendwie legal irgendwie kaufen darf in der Öffentlichkeit. Ich hätte halt Schwierigkeiten zu sagen, woran mache ich denn die Eignungsfähigkeit fest?
Ich glaube, Sebastian hat gerade ein Leitungsproblem. Finde ich auch spannend. Also das ist die Frage. Und vor allen Dingen, Sebastian hat gerade ein Leitungsproblem. Was ich mich frage, ist bei denen, gerade bei den Substanzen, die eben eine sehr, sehr starke physiologische Wirkung haben. Du hast ja vorhin diese Studie geschildert, Sven. Wie will man das kontrollieren? Hallo. Also ja, du bist wieder da, Sebastian. Okay,
ich habe leider die letzten 1,5 Minuten verpasst.
Sven hat.
Ich stimme zu, frage nur, wie, also ich stimme grundsätzlich zu, frage nur, wie du die, woran du die Eignungsfähigkeit festmachen willst.
Also ich werde jetzt natürlich heute Abend keinen erschöpfenden Kriterienkatalog aufbauen können, aber für mich wäre beispielsweise Ausschlusskriterien, Vorliegen einer psychischen Störung. Für mich wäre ein Positivkriterium eine gefestigte Persönlichkeit.
Gefestigte Persönlichkeit.
Mhm. Ja, das ist ja ein Kriterium, das wir zum Beispiel in der Jugendhilfe oder auch so im Bereich der Intelligenzminderung ganz häufig anlegen für 35a-Diagnosen oder so. Ne? Das heißt, das würde ich in jedem Fall anlegen. Und ich glaube, dabei würde ich es auch schon belassen.
Aber beim ersten würde ich natürlich sagen, Augenblick, aber dann ja wahrscheinlich in Differenzierung von welcher Art von psychischer Störung im Zusammenhang mit welchen Drogen.
Genau.
Dann sind wir eigentlich wieder bei der Selbstmedikation ein Stück weit, dass wir sagen, wenn ich grundsätzlich sozusagen, wenn ich um meine Themen weiß und auch verantwortungsvoll grundsätzlich damit umgehen kann, warum wollt ihr mir ein bestimmtes Medikament verschreiben, wenn ich die gleiche Wirkung im Grunde habe, wenn ich irgendwie abends meine Flasche Rotwein trinke?
Das Problem ist aber, Sebastian, dass du ja den Wirkmechanismus nicht immer weißt. Also sehr, sehr viele Drogen, das werden wir jetzt in Einzelheit nicht machen können, sind ja in der Lage, zum Beispiel Psychosen hervorzurufen. Mhm. Auch unter Umständen, auch Medikamente natürlich. Also all das, was im Gehirn psychoaktiv wirkt, sagen wir es mal so.
Nicht nur, ich komme deswegen drauf, weil ich hier beim Blick über die Notizen gerade eine aktuelle Meldung, dass es zum Beispiel ein häufiges Malaria-Medikament gibt, wo eben das nachweislich zu Entzündungen im limbischen System führen kann und damit zu Psychosen und Halluzinationen. So.
Mhm. Und das Problem ist ja, du kannst, also ich gehe ja mit dir, ne? So. Die Frage ist natürlich, du diagnostizierst jemanden und sagst, also nicht vorhanden sein einer psychischen Erkrankung. Du diagnostizierst jemanden, der, und auch da, ich überspitze jetzt mal, der hat einen geregelten Job, der ist verheiratet, hat zwei Kinder, eigenes Haus, ein Auto, keinerlei Auffälligkeiten, sowohl also wirklich physiologisch, medizinisch als auch psychisch, ne? Ausführliche Differentialdiagnostik mit dem gemacht, überhaupt nicht auffällig. Der kriegt den Drogenschein, geht in den Laden, machen wir es niederschwellig und kauft sich ein paar Kekse mit THC. Mhm. Isst die, konsumiert die und bums, vom einmaligen Konsum hat er eine Psychose. Das ist nicht auszuschließen.
Mhm. Aber maximal unwahrscheinlich.
Weiß ich gar nicht, ob das so unwahrscheinlich ist.
Naja, guck nach Portugal, guck nach Holland. Also weißt du, das Ding ist doch...
Nein, ich will auf was anderes hinaus. Ich will nicht darauf hinaus. Nochmal, ich bin da grundsätzlich bei dir. Aber das ist ja ein reales Problem, was du hast.
Nein.
Bei THC vielleicht nicht so. Aber wenn du sagst, alles legalisieren, dann ist es natürlich bei den halluzinogenen Substanzen, erhöht sich das Risiko.
Weißt du... Das ist eine sehr deutsche Denke, die du an den Tag legst, ne? Das Fakt ist doch, dass diese Problematiken da, wo es verfügbar war, de facto keine Rolle gespielt haben.
Sorry, Sebastian, das ist was anderes. Portugal sagt, wir machen das nicht strafrechtlich verfolgbar.
Ja.
Portugal sagt nicht, wir geben es frei, wenn jemand sozusagen anders. Du sagst, wenn jemand seine Tauglichkeit nachweist, darf er konsumieren und dann ist das auch safe. Mhm. Ich sage...
Nein.
Okay.
Ich habe nicht gesagt, das ist safe. Nein. Nee, safe ist das auf keinen Fall.
Okay.
Nee, das wäre Blödsinn, wenn ich das sagen würde.
Okay, so hatte ich das verstanden. Also,
nein. Das
aber sozusagen als Default erstmal. Also wie gehen wir erstmal überhaupt als Gesellschaft an das Thema Drogen dran? Dass es dann immer noch im Einzelfall sozusagen nicht funktionieren kann und man dann im Einzelfall sozusagen dann sagen muss, nee, sorry, funktioniert halt nicht.
Dann nimmst du aber, also dann nochmal, Sebastian, dann nimmst du aber billigend in Kauf, was man ja machen kann, und sagst, jeder ist selbstverantwortlich, genau, auch für seine geistige Gesundheit.
Absolut.
Verantwortlich.
Genau, das wäre jetzt nämlich der zweite Satz gewesen, wo du dann sagtest, jetzt mal, ne, so, das wäre der Satz gewesen, den ich jetzt gesagt hätte. Das Entscheidende ist doch, wen lassen wir entscheiden? Brauchen wir einen abstrakten Staat, der uns sagt, diese Droge darfst du konsumieren, die andere trauen wir unseren Bürgern nicht zu? Oder sagen wir, mit hinreichend Aufklärung, mit hinreichend Bildung und hinreichender Persönlichkeitsreifung geben wir den Menschen ihre Entscheidung selbst in die Hand?
Dann bist du aber auch bereit zu sagen, ich bin bereit, für jemanden, der dann erkrankt, gesellschaftlich sozusagen in die Pflicht zu gehen, auch da wieder überspitzt, der ist arbeitsunfähig.
Das ist eine spannende Frage. Das weiß ich nicht. Das ist aber eine politische Frage. Da muss ich, der Frage knacke ich seit Jahren. Weiß ich nicht, ob ich dann für jemanden in die Haftung gehen muss, der sich selbst dafür entschlossen hat, ein Risiko auf sich zu nehmen.
Das beim Rauchen sagst du das aber.
Aber ich wollte gerade sagen, aber tun wir das nicht sowieso jeden Tag?
Ich sag das nicht beim Rauchen. Wann habe ich denn beim Rauchen gesagt, dass die anderen für meinen Lungenkrebs haftbar gemacht werden sollen?
Nie gesagt. Moment, wenn du ins Krankenhaus gehst, also du bist ja nicht so blauäugig zu sagen, ich zahle noch Krankenversicherung, wenn ich krank bin, es geht mein Beitrag für eine eventuelle Wobei das ja Quatsch ist. Also der Lungenkrebs ja, ist ja wahrscheinlich nicht das wahrscheinlich.
Das ist alte Thema, dass irgendwie die Raucher eigentlich positives Gesundheitssystem sind.
Ja, ja.
Aber ich weiß, was du meinst, so nach dem Motto, ne, also oder du kannst genauso gut den Alkohol nehmen.
Ja.
Ne, dass wir sagen, so, ne, also wenn wir tatsächlich mal irgendwie alkoholkrank werden, dann kommt natürlich auch die Gemeinschaft dafür auf, in Anführungsstrichen, über die Gesundheitskosten. Das ist ja genau das Thema auch von der.
Ja, das ist so, aber ich habe an keiner Stelle gesagt, dass es das ist, was ich wünsche.
Okay.
Also das ist ja, weißt du, das, der Staat in Deutschland bedenkt mich mit einer Fürsorglichkeit, die ich ja gar nicht ablehnen kann. Wenn ich das könnte, dann würde ich das in vielen Teilen tun.
Aber ich überlege gerade, also was da ja drin steckt. Und das behagt mir, glaube ich, nicht. Ist so ein Elitendenken. Also vermutlich würde es ja so sein, dass eher dann nach deinem Modell nur eine Elite Zugang zu Drogen oder psychotropen Substanzen hat, weil die dann damit umgehen können.
Nee, das wäre bei mir in meinem Modell, weil ich diese Default-Werte, wie der Sven das gerade benannte, so niedrig setzen würde, die überwiegende Mehrheit.
Also alle können Drogen konsumieren und alle können sich damit nach Belieben schädigen.
Die Mehrheit. Nicht
alle,
die Mehrheit.
Ja gut, okay. Dann nimmst du aber in Kauf, dass eine Gesellschaft in ihrer Gesamtheit im Zweifelsfall unproduktiv wird.
Das ist Sozialstaatdenken, was du gerade machst.
Ja, ich will dich ja ärgern.
Sozialstaatdenken ist das. Der Sozi gegen den Liberalen.
In einem was? Staat, in dem der einzelne Mensch ernst genommen wird und was zählt und man darauf vertraut, dass der Einzelne sehr wohl als Maximum erst einmal sein Wohl vor Augen hat, passiert dieses Problem nicht. Das ist so.
Aber du kannst es ja nicht steuern. Also
nee, brauche ich doch auch nicht. Warum soll ich denn andere Menschen steuern? Ich vertraue mir. Und es reicht mir, wenn die anderen sich vertrauen. Ich bin doch nicht der Oberguru, der den anderen zu sagen hat, wie sie zu leben haben und wie nicht. Und die anderen zu steuern habe, so dass sie gefälligst der Gesellschaft gut tun. Das bin ich doch. Warum sollen das denn die anderen dann bei mir dürfen? Also verstehe ich nicht.
Na, die Gefahr, also ich finde ja die Gefahr, vielleicht
überschätzt man. Am 22. September ist Bundestagswahl.
Anders, ich vielleicht überschätze ich tatsächlich die Gefahr, die von psychoaktiven Drogen ausgeht. Weißt du?
Meinem persönlichen Gefühl nach tust du das.
Ja, okay.
Aber das, auch ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja, aber da mag das vielleicht herkommen. Also ich hätte tatsächlich die Sorge nicht, aber gut, das mag ein persönlicher
Eindruck sein. Meine Sicht dazu. Aus meiner Sicht sind das Problem die euphorisierenden Drogen, nicht die Psychotropen.
Mach's mal konkret.
LSD ist kein Problem im Vergleich zu Sachen wie Cannabis oder Alkohol. Cannabis und Alkohol sind für mich die Dinger und Amphetamine, Kokain. Das sind für mich die Problemdrogen, nicht die psychotropen Substanzen.
Okay.
Jein.
Aus meiner, aber wir sind politisch gerade.
Genau, wir sind politisch. Also Psychotropen im Sinne von Halluzinogene im eigentlichen Sinne, LSD etc. Auch da gab es schon aktuell also auch wiederholte Studien, groß angelegte Studien, keine langfristig negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Wir hatten das Thema schon, Abhängigkeit ist relativ niedrig, lassen sich halt auch relativ schlecht vergleichen mit anderen Drogen. Die nimmt man mal, es gibt ein paar Leute, die sie irgendwie regelmäßig nehmen. Ich habe sogar einen Hinweis darauf gefunden, dass ja so diese Acid-Flashbacks und natürlich gibt es wiederum Einzelfälle, die halt dann irgendwie einen schlechten Trip haben und dann etc. ist klar. Aber dass sozusagen, wenn man irgendwie große Datenmengen entsprechend auch nimmt, sagt, die haben eigentlich keine nachweislich negative Auswirkung auf die psychische Gesundheit. Im Gegenteil, vielleicht sogar eine leicht positive an manchen Stellen.
Naja, wobei, LSD, ne?
Ja.
Studie aus dem Jahr 1971, ne? In der Erhebung lag die Häufigkeit derjenigen, die an einer Psychose erkrankten, die länger als 48 Stunden anhielt, bei 9 von 1000, von denen sich etwa 2/3 vollständig erholten, also 3 von 1000 behalten eine Psychose. Das finde ich relativ viel.
Behalten eben nicht.
Du zitierst die Studie, entschuldige.
Okay.
Studie heißt, die Leute haben länger als 48 Stunden lang psychotische Symptome, was bei einem halluzinogen wirkenden Toxikum ja nun nicht wirklich überraschend ist.
Klar. Und dann aber der Satz, von denen sich 2/3 vollständig erholten, bei 9, 2/3 sind 6, das heißt 3 bleiben aber über, die sich nicht erholten. Oder lese ich das falsch?
Nee, sag mal.
So, die länger als 8, bei 9 von 1000, ne, länger als 48 Stunden, von denen sich etwa 2/3 vollständig erholten. Das heißt, 1/3 hat sich nicht erholt. 1/3 von 9 sind bei mir 3.
Nicht vollständig ist die Frage, was meinen die mit dem, was ist das, was zurückgeblieben ist? Vollständig erholt finde ich halt schwierig an der Stelle.
Okay, aber es bleibt offensichtlich, es bleibt irgendeine Form von Schädigung über. Eine psychotische Schädigung. Bei 3 von 1000 Fällen, wie auch immer stark die ausgeprägt ist. Ich finde das nicht wenig. Wir können ja darüber diskutieren.
Ja, ich habe 1970, ich hab gerade mal einen Link zum Artikel über eine aktuelle Studie irgendwie mit in den Chat geschmissen. Mhm. Die ging jetzt auch die letzten Wochen noch mal ein bisschen durchs Netz. Das war nämlich eine große norwegische Studie. Die haben sich Daten von dem US National Health Survey angeguckt mit 130.000 Leuten drin. Davon hatten 22.000 psychedelische Drogen wie LSD genommen, was ich schon mal interessant finde, von 130.000 Patienten, die da drin sind. At some point in their lives, also irgendwann im Laufe ihres Lebens. Und dann ging es halt um andere Mental Health Problems etc. Und dann haben wir gesagt, also wenn man dann andere Risikofaktoren wie Alter und irgendwie Stressful Events rausnimmt etc., konnte kein Zusammenhang festgestellt werden, weder zwischen kürzlichem oder irgendwann mal im Leben geschehenen irgendwie Drogenkonsum, psychedelischer Drogen und irgendeinem Anstieg von Mental Health Problems. Tatsächlich war da sogar wacher Hinweis eher auf positive Effekte an manchen Stellen.
Das heißt, die drei hätten, also das
hätten wahrscheinlich sowieso irgendwelche psychischen Probleme gekriegt.
Okay.
Sie haben also, und das fand ich interessant, es gab auch keinen Hinweis auf diese Acid-Flashbacks oder irgendwelche Sachen, das ist ja diese alte Geschichte, du hast irgendwann mal LSD genommen und Jahre später plötzlich hast du, ohne dass du was nochmal irgendeine Droge genommen hast, plötzlich irgendwie hast du nochmal so eine Drogenerfahrung oder so spontan. Also das sind wohl auch irgendwie seltene Anekdoten an der Geschichte.
Ich hatte gerade auch noch eine Studie rausgesucht, die mir durch den Kopf ging, als du zitiertest und sagst, das ist eine Studie aus den 70ern.
Ja.
Es gibt, das hatte ich gerade reingeschmissen, einen Bericht von Spiegel über eine Studie, in der gezeigt werden konnte, wobei die Studie ist ein bisschen komplizierter, aber gezeigt werden konnte,
dass
LSD gegen Alkoholsucht hilft. Wobei, wie gesagt, der Zusammenhang ist viel komplizierter, als diese kurze Überschrift darlegt. Ja. Aber in diesem Bericht beim Spiegel wurde auch sehr schön dargestellt, dass die Interpretation der Studien in den 70ern, gerade zu LSD, auch politisch motiviert, sehr schnell sehr negativ waren.
Mhm.
Also wenn man mal jemanden wie Timothy Leary nimmt, der ja sehr viel mit Drogen, mit LSD geforscht hat, ne? Das ist ja jemand gewesen, der zunächst von der Community auch sehr anerkannt war und dann auch ein Stück weit politisch in Ungnade fiel. Ne? Mhm. Und darauf, und dann Ergebnisse, die davor okay waren, auf einmal völlig anders interpretiert wurden. Ne? Also ich glaube, dass man zu einer neuen unaufgeregt. Ich glaube, dass da die Hippies ganz viel kaputt gemacht haben, ja, durch ihren völlig blödsinnigen Umgang mit Drogen und ihrem Nichtverstehen von Drogen. Das ist ja, man glaubt ja immer, nur weil die Drogen genommen haben, müssten die verstanden haben. Das glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass die sehr viel nachhaltig kaputt gemacht haben, was man in viel ruhigerem Ton hätte in den 70er, 80ern diskutieren müssen, was halluzinogene Drogen angeht.
Mhm.
Und die haben, und damit schließt sich der Kreis so ein bisschen, gerade bei den Halluzinogenen rum, mit denen haben wir ja eigentlich angefangen heute in der ganzen Diskussion, weil das ja eigentlich mit die ältesten Drogen überhaupt sind, weil eben auch ja rituell eingesetzt, eben ein klassisches Thema von anderen Bewusstseinszuständen. Und in dem gleichen Artikel, den ich gelinkt habe, wird auch nochmal rekurriert auf andere Studien, die sich auch gerade zum Beispiel mit Indianern beschäftigen, die also auch ja über lange Zeiträume hinweg eben auch Peyote verwenden oder eben hier aus dem amazonischen Regenwald, wo sie also Untersuchungen gemacht haben zwischen Indianern, die also eine bestimmte hier Pilzart eben auch in über 360 religiösen Zeremonien irgendwie verwendet hatten, wo kein Hinweis auf irgendwelche bleibenden Schäden gefunden werden konnte. Also Halluzinogene sind immer noch mal so etwas anderes Thema, was im Übrigen auch schon so bei dieser ganzen David Nutt-Geschichte und in den Untersuchungen auch schon so ein bisschen rauskommt. Aber gut, jetzt keine Riesenlanze für die Halluzinogene, nur an der Stelle, und da stimme ich auch dem Sebastian zu, glaube ich, allein von der Historie her und politisch dann eher auch nochmal eine andere Richtung aufgeputscht, was da die Wirkung angeht.
Wir haben die 3 Stunden rum. Mhm. Ich glaube, wir haben einige sehr interessante Positionen diskutiert, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das Sebastian sieht.
Genau so.
Und ich glaube, schöner wird es nicht mehr.
Doch. Achso, ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Wir haben noch keinen konkreten Termin. Wir können aber eine Sache schon mal sagen, auch wenn wir noch nicht den konkreten Ort haben, aber der Sebastian, die Alexa und ich werden am nächsten Wochenende in Berlin sein. Und wir wollen gerne mit euch am 21. September Drogen konsumieren. Oder auch nicht, sondern wir werden ein Hörertreffen machen in Berlin. Es wird ab morgen Abend spätestens auf der Homepage hoaxilla.com dann auch den konkreten Ort geben und das übliche Prozedere, dass man sich mit einem +1 anmelden kann zum Hörertreffen. Wird so starten gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr, Sebastian? Ja, so, ne? Die Größenordnung.
20 Uhr hat man, glaube ich, genau, um den Dreh, ne?
Genau. Ja. Und da freuen wir uns, wenn ihr nach Berlin kommen wollt oder in Berlin seid und euch mit uns treffen wollt. Müssen wir sonst noch irgendwas pluggen?
Nur das Übliche. Viva Britannia gibt es auch wieder nächstes Wochenende.
Es wird Sonntag eine Hoaxilla-Folge zum Einsatz von LSD und Verschwörungstheorien geben. Das kann ich an der Stelle schon mal pluggen.
Sehr schön.
Alles Weitere dann am Sonntag bei Hoaxilla.
Und der Bartocast wird nächste Woche seine Bundestagswahlfolge Interviews von den Grünen, der Piratenpartei, der Partei, der SPD und der FDP. Die beiden haben sich jetzt doch noch für Montag angekündigt.
Schön.
Dann wahrscheinlich am Dienstag veröffentlichen, inklusive einer kleinen Trollaktion meinerseits bei der MLPD.
Ja. Also keine Partei, die 5%-Hürde schaffen wird.
Entschuldigung. Die SPD meinst du nicht?
Das könnte ich ja vielleicht gerade so, ja.
Nach wie vor bin ich immer noch offen, sollten wir Zuhörer haben, die CDU-Bundestags- oder AfD-Bundestagskandidaten sind oder linke Bundestagskandidaten. Ihr drei Parteien sind diejenigen, die Angst haben, sich dem Interview bei mir zu stellen.
Walhalla.
In diesem Sinne. Schließen möchte ich die heutige Folge mit einem Lied von einem Musiker Fanny van Dannen, der zum Thema Drogen auch ein ganz klares Statement hat, was auch gesellschaftlich zu unserer verrückten Gesellschaft passt. Das Lied trägt den wunderbaren Titel Saufen, Saufen, Saufen. Und damit möchte ich euch in das Wochenende entlassen. Bedanke mich bei den Live-Hörern, dem Chat, den Shownotes, bei Xenim, also all denjenigen, die uns ermöglichen, diese Sendung zu produzieren. Der Psychotalk wird weitergehen. Einstiegsthema MPU, Datum und Hauptthema demnächst. Und dann lauschen wir jetzt zunächst einmal Fanny van Dannen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören.
Danke und macht's gut.
Schönes Wochenende, Glück auf.